Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bitel TV einfach anders. Ja, ein Schweizer Intro. Ich war heute schon mal live mit der Demo in Altdorf mit den Triechern. Das war sehr bemerkenswert. Das war sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen, das anzuschauen. Hat mich auch sehr berührt. Vielen Dank alle, die dort da mitgemacht haben. Aber heute Corona-Ausschuss Summary. Wir sind bei Doppelfolge 98, 99. Der Wahnsinn. Das wäre das nächste Mal dann 100 mit Rainer Füllmich. Ich freue mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass das Internet hält. Ihr wisst, bei mir ist das ab und zu African Style, aber Rainer ist sich mittlerweile gewohnt. Dann werden wir dann nochmal kurz starten, falls ich einen Unterbruch habe. Wir sind schon über 6000 Leute. Freut mich, ihr könnt das gerne auch teilen. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, Rainer zu begrüßen. Hallo, lieber Rainer.
Hallo, guten Abend alle. Guten Abend, hallo Roger.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's gut. Also sobald ich wieder hier war, ging die Post wieder ab. Das ist aber immer so. Na, dann hast du die Akten, die sich stapeln. Dann musst du E-Mails tonnenweise beantworten. Aber ich bin ja ganz gut in Schuss jetzt. Zumindest von Behandlung.
Du hast Energie getankt in Indien, das hat dir gut getan und ich hoffe sehr, dass du jetzt natürlich ein bisschen Reserve hast, wieder Vollgas geben kannst, weil die Leute haben sich damals Sorgen gemacht vor deinen Ferien, dass du ein bisschen abgekämpft ausschaust und jetzt wieder mit vollem Elan. Sehr schön. Ja, wie immer bin ich natürlich sehr gespannt. Es ist eine verrückte Zeit auf der ganzen Welt. Das kann man wohl sagen, mit immer mehr Unruhe in diversen Ländern. Du bist ja auch international vernetzt. Wie bekommst du das mit? Habt ihr das auch besprochen teilweise? Ich weiß gar nicht, ich habe dieses Mal gar nichts mitbekommen. Ich freue mich natürlich auf die Zusammenfassungen. Ich denke, wir fangen dann mal mit der einen an. Was ist das 98? Was war da der Titel?
Der Titel war Vexierbilder oder Disambiguities. Das sind so Bilder, wo du, wenn du aus der einen Richtung guckst, sieht es so aus und wenn du aus der anderen Richtung guckst, sieht es ganz anders
Ah,
aus.
okay.
Das ist das, mit dem wir im Moment konfrontiert sind. Also Beispiel Ukraine. Auf beiden Seiten massivste Propaganda.
Ja.
Man weiß nicht so genau, was ist da wirklich los. Eins kann man allerdings sicher sagen, das, was uns die Mainstreams und die Politiker erzählen, das kann nicht richtig sein. Und das ist noch nie richtig gewesen, wie wir ja nach 2 Jahren Lügnerei inzwischen ohne weiteres feststellen
Ja,
können.
definitiv.
Aber auf welcher Seite nun Putin tatsächlich steht, ob er immer noch beim World Economic Forum ist oder nicht, man kann es nicht genau feststellen. Nur wie gesagt, wir wissen, die Erzählungen, die wir von den Mainstreams kriegen, die stimmen garantiert nicht.
Ja, wenn
Aber
du.
das ist überall auf der Welt so. Es wird überall die gleiche Geschichte erzählt, in allen Medien die gleiche Geschichte erzählt, immer nur eine Seite. Da weiß man dann im Grunde sofort abschalten, dann hat man was für die psychische Gesundheit getan.
Das siehst du ja bei den Medien, wenn sie jetzt 2 Jahre uns angelogen haben, wieso sollten sie jetzt ausgerechnet jetzt bei dem Ukraine-Konflikt die Wahrheit sagen? Blödsinn ist einfach nicht so, ist schon mehrmals bewiesen worden, dass sie uns anlügen. Aber das hatten wir schon x-mal. Was war das Thema? Ich bin gespannt. Lass uns wissen.
Also, wir haben am 1.4., das war die, das war die 98. Sitzung, zu der Gordon Pankala dann die Meldung losgelassen hat, ich würde nach der 100. Schluss machen, ich hätte einen Vertrag mit HBO oder so. Und es haben viele nicht gemerkt, dass es der 1.4. war. Wir haben da echt viele Fragen beantworten müssen, aber ist schon okay, irgendwann war dann klar, war ein Witz, ne? Naja, also wir haben als erstes die Kollegin Dr. Renate Holzeisen zur Situation in Italien und zum Stand ihrer juristischen Bemühungen gehört. Da haben wir gleich eingangs einen Clip aus Neapel gespielt. Ich glaube, den hattest du auch schon mal gespielt. Da war richtig Randale in Neapel. Natürlich sieht man das nicht in den Mainstream-Medien. Die Leute haben, ich glaube, Draghi beschimpft. Natürlich völlig zu Recht, wie wir alle wissen. Haben ihn massiv auf der Straße beschimpft, aber das ist kein Einzelfall, sagt Renate, sondern das drückt die allgemeine Stimmung in Italien aus. Draghi erweist sich als jemand, der über keinerlei politisches Geschick verfügt und der einfach nur noch mit ja, Vertrauensabstimmungen durchkommt. Er muss dauernd die Vertrauensfrage stellen, dann haben die Leute wohl wieder Angst. Und zwar stimmen dann die Abgeordneten nur deshalb für ihn, weil sie für den Fall einer Abstimmung über die Vertrauensfrage befürchten müssen, wenn der fliegt, fliegen sie alle mit.
Ja.
Also es geht nicht um die Sache, sondern es geht nur darum,
Um den eigenen
dass
Arsch zu
er,
retten.
ja,
Du
genau,
meinst
er übt einfach
eines
Druck
dieser
aus,
Video,
dass
meinst
sie.
du, gell? Das hast du eines von denen, gell?
Ah ja.
Draghi, Vaffanculo. Ich habe mir sagen lassen, es ist kein schönes Wort. Ich spreche
Genau.
Italienisch.
Ja, die sind, glaube ich, richtig wütend, die Italiener. Das
Ja.
zeigt natürlich noch mal mehr, einmal mehr, dass das, was die Mainstream-Medien uns transportieren, wirklich nichts als eine völlig realitätsferne Illusion
Ja.
ist. Also es sind möglicherweise sind wirklich bei uns in Deutschland jedenfalls 70 oder so Prozent der Bevölkerung voll auf Linie. Aber nur möglicherweise. 20, 30% sind es jedenfalls nicht. Das sind die, die sich melden. Das sind die, die sich zu Wort melden, jedenfalls zu einem Teil. Ne? Wenn es 20% sind, dann sind weitere 10% eben schweigend. Vielleicht sind es auch mehr. Das kann man einfach nicht erkennen. Aber wenn wir uns Italien angucken, das ist uns ja nicht völlig fremd, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Situation hier ähnlich ist. Auch hier wird eben die Wahrheit nicht mehr berichtet. Würde sie berichtet werden, dann würden natürlich noch eine Menge mehr Leute auf den Zug des Widerstands aufspringen. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise die Partei die Basis ignoriert wird oder beschossen wird, infiltriert wird und so weiter, weil man eben verhindern muss, dass es eine Plattform für die, eine politische Plattform für den Widerstand gibt. In Italien sind aber immerhin 50% der Menschen gegen die Waffenlieferung an die Ukraine. Die Regierung ist genauso wie bei uns in Deutschland, genauso wie überall in den westlich dominierten Ländern, reine Kriegstreiber, eine reine Kriegstreibergesellschaft. Die Wirtschaft leidet sehr. Tausende von Bars und Restaurants sind, sagt Renate, für immer kaputt. Das ist dem Lockdown, den 2G-Regeln zu verdanken. Wir wissen ja, dass das gezielt veranlasst worden ist, weil man die kleinen und mittleren Unternehmer kaputt machen muss, weil die unabhängig sind. Wenn man jeden von der Plattformökonomie abhängig machen will, von Amazon oder von, wie heißt es, Lieferando und ähnlichem Zeug, die allesamt durch die angloamerikanische Finanzindustrie kontrolliert werden. Wenn man die Menschen davon abhängig machen will, dann muss man verhindern, dass es noch unabhängige Bereiche gibt. Und das sind genau die kleinen und mittleren Unternehmer, die Handwerker, Gastronomie und so weiter. Ja, im Gesundheitsbereich wird gespart ohne Ende. Das Geld wird aber rausgeschmissen für Tests und die Injektionen. Dafür haben die Italiener kein Verständnis mehr, auch nicht dafür, dass ukrainische Flüchtlinge ohne Injektionen ins Land kommen und ohne weiteres auch im Gesundheitsbereich eingesetzt werden, wenn sie eine entsprechende Vorbildung haben. Ja, da muss man dann gar nicht geimpft sein. Ansonsten gilt aber die Impfpflicht für das gesamte Gesundheitspersonal. Aufgrund von 2014 geschlossener Verträge sind nach Renates Schilderung die Italiener Versuchskaninchen geworden. Das kann sogar sein, denn in Italien wurde ja, das haben wir von dem ehemaligen Anti-Mafia-Staatsanwalt Angelo Giorgiani erfahren, in Italien wurde ja über die WHO massiv manipuliert. Da hat man sogar dafür gesorgt, dass künstlich dafür gesorgt, dass die Bereitschaft einer Pandemie, die es nie gab, aber dennoch einer hier jetzt künstlich herbeigeführten Pandemie entgegenzutreten, nicht mehr da war. Indem man so getan hat, als hätte 2016 die letzte Pandemieübung, sei die da durchgeführt worden, in Wahrheit sind die Zahlen verfälscht worden, es war 2006. Der zuständige Mensch, den die WHO da im Gesundheitswesen platziert hat, gegen den wird angeblich ermittelt. Was daraus geworden ist, wissen wir nicht. Ja, sie sagte an diesem 1.4., dass bis vor wenigen Tagen alle über 50-Jährigen ohne Gehaltszahlung, wenn sie nicht geimpft waren, aus dem Gesundheitswesen und aus ihren Jobs verschwunden sind. Auch Polizei und so weiter, Lehrer, wenn sie sich nicht impfen lassen haben. Jetzt ändert sich aber was. Jetzt können sie nicht mehr gefeuert werden. Jedenfalls gibt es einzelne Richter, die das nicht mehr mitmachen, sondern die sagen, das verstößt gegen die Menschenwürde. Eigentlich offensichtlich. Ne? Da muss man noch nicht mal Jura studieren, da weiß man das sofort. Es gibt da ein wichtiges Verfahren für das Gesundheitspersonal. Und da hat ein sizilianisches Verwaltungsgericht zweitinstanzlich mit einer ausgezeichneten Präsidentin, sagte Renate, entschieden, dass das alles wohl verfassungswidrig sei und hat es ans Verfassungsgericht verwiesen. Die hat auch darauf hingewiesen, dass überhaupt gar keine richtige Pharmakovigilanz stattfindet. Also niemand überwacht, was ist denn nun mit den Impfungen? Man weiß aber, jeder kennt inzwischen jemanden, der gestorben ist oder schwer beschädigt worden ist, während nach wie vor kaum jemand was über Corona-Kranke oder Corona-Tote weiß. Sie wissen außerdem am Verwaltungsgericht, zweitinstanzlichen Verwaltungsgericht in Sizilien, dass es auch keine ausreichende Information, keine ausreichende Aufklärung gibt. Und man weiß, und das ist nur die offizielle Zahl, dass es 22 Todesfälle gibt, die allerdings dicht sind. Die sind kausal, die sind absolut hieb- und stichfest. Da steht fest, die sind durch die Impfung verursacht worden. Und das ist bei 22 Todesfällen, das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, wie wir wissen, alle die allerkleinste Spitze, aber das reicht jedenfalls aus, um diesem Gericht zu sagen, hier stimmt was nicht, Leute, das ist verfassungswidrig. Das ist keine sichere medizinische Behandlung, im Gegensatz zu dem, was denen oder uns oder allen auf der Welt erzählt wird. Und darum sagen die keine Impfpflicht, denn da kann es zu irreversiblen Schäden kommen, würde ich auch sagen. Wenn du dann so tot vor dich hinliegst, dann ist das einigermaßen irreversibel. Das Gericht geht davon aus, dass es wegen der fehlenden Pharmakovigilanz viel, viel mehr Fälle gibt. Wir werden gleich hören, dass es tatsächlich sehr viel mehr Fälle gibt. Das Verfassungsgericht ist jetzt also dran, das heißt bei denen Verfassungsgerichtshof. Da gibt es aber, genau wie bei uns, einen neuen Präsidenten. Ein ehemaliger Sozialist, Dragina, der heißt Giuliano Amato. Ich erinnere mich auch an den Namen. Da kann man eigentlich nichts Gutes erwarten. Da fragt sich dann, ob er so stark ist oder so stark gemacht worden ist, dass er allein durchregieren kann, oder gibt es noch andere Verfassungsrichter in Italien, die ihm vielleicht in den Arm fallen werden. Ja, und das Ganze ist ja auch, muss man immer wieder wiederholen. Wenn hier nach einer Impfpflicht gerufen wird, dann betrifft das immer nur bedingt zugelassene sogenannte Impfstoffe. Bologna, hat sie geschildert, hat ein Social Credit System eingeführt. Da wird Wohnraumzuweisung und Sozialleistung, die werden schon vom Wohlverhalten abhängig gemacht. Finden die Leute auch nicht gut, aber die Propaganda ist übermächtig. Keiner kriegt so wirklich mit, was los ist. Die Illusion trägt sogar dann noch, wenn die im Wege der Manipulation hervorgerufenen und begründeten Maßnahmen wegfallen. Sehen wir auch in Deutschland. Ne? Keine Maskenpflicht mehr. Ich würde mal schätzen, 70% der Leute, wenn sie in die Geschäfte gehen, haben trotzdem eine Maske auf und sind völlig nervös, wenn da jemand in der Nähe ist, der keine Maske auf hat. Ne? Müsste man sie fragen, warum seid ihr denn nervös? Ihr seid doch sicherlich schon 3, 4, 5 Mal geimpft worden. Habt ihr vielleicht Zweifel daran, dass die Impfung wirkt? Wäre ja das
Eieiei.
nächste Ding, ne? Wäre das
Rainer,
nächste Ding.
Rainer, was
Also,
sagst du da?
tja, aber merkwürdigerweise ist ein großer Teil der Bevölkerung durch diese ständige Berieselung nicht mehr fähig, die Realitäten wahrzunehmen. Nach Renate haben wir Professor Werner Bergholz nochmal angehört. Er ist ja öfter mal Gast bei uns gewesen. Er ist Professor für Elektrotechnik mit Schwerpunkt Qualitäts- und Risikomanagement. Und er hat in einer interdisziplinären, parteiunabhängigen Wissenschaftlergruppe mit ihm selbst, Professor Dr. Stefan Hockerts, Professor Dr. Christian Schubert aus Österreich, also Hockerts ist bekannt, ne, das ist der Impfpapst sozusagen, und dem Psychotherapeuten und Ökonom Dr. Wolf-Dieter Stelzner, die wichtigsten medizinisch-wissenschaftlichen Argumente gegen die angedrohte Impfpflicht übersichtlich zusammengestellt. Sie fordern einen sofortigen Impfstoff und selbstverständlich den Verzicht auf jegliche Impfpflicht. Nun haben wir ja inzwischen das Ergebnis, ein kleiner, aber besonders wichtiger Teilerfolg, der insbesondere den Herrn Klabauterbach schwer beschädigt hat. Die Impfpflicht ist nicht durchgekommen im Bundestag. Das ist, würde ich mal meinen, insbesondere der Aufklärung zu verdanken, aber auch der Tatsache, dass die Aufklärung ja auch für die Abgeordneten erfolgt ist. Ich weiß, dass sehr viele Leute aus der Basis sehr viele Abgeordnete angeschrieben haben. Ein großer Teil der Bevölkerung, die nicht in der Basis, aber dem Widerstand angehört, haben dasselbe gemacht. Und da ist, glaube ich, dem einen oder anderen Abgeordneten klar geworden, das könnte ihnen den Job kosten und nicht nur das, das könnte ihn über Jahre in den Knast befördern, wenn er bei dieser Aktion mitmacht. Die meisten haben, glaube ich, nichts gewusst. Bei den Überlegungen, die dann zu den Anschreiben geführt hat, war die erste Frage natürlich, ist denn überhaupt eine Impfung nötig? Tja, natürlich ist sie nicht nötig, weil wir wissen das ja inzwischen, es gab nie eine Corona-Pandemie, sondern es war eine PCR-Test-Pandemie. Sicher wurde da rumgefummelt mit den Gain-of-Function-Experimenten und sicher ist das, was dann grippeähnlich rauskam, ein bisschen anders als die Grippe gewesen, aber es war eben trotzdem so, dass wir eine Überlebensquote von 99,97% haben. Kinder sind gar nicht betroffen statistisch. Also nötig ist sie garantiert nicht, zumal es ja Tonnen an alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt, sodass man schon aus diesen beiden Gründen, erstens keine Pandemie und zweitens alternative Behandlungsmöglichkeiten, sagen muss, nein, es ist Quatsch.
Siehst du hier, Spanien? Siehst du hier Spanien? Das ist auch spannend.
Ja.
Inzidenz null.
Ja.
Wieso? Es wird nicht mehr getestet.
Ja, da siehst du es. Das ist die PCR-Test-Pandemie.
Ja.
Ja, dann haben die sich darum gekümmert, ist denn die Impfung überhaupt geeignet? Also ist sie wirksam oder ist sie vielleicht sogar schädlich? Also bei der Frage der Geeignetheit wissen wir inzwischen wirklich, was los ist. Wir sehen nochmal in England, in Israel, das sind sehr schwer durchgeimpfte Länder, die allermeisten Menschen, über 90% sind es inzwischen, die mit Symptomen wohlgemerkt und nicht nur positiv getestet im Krankenhaus liegen, sind geimpft worden. Also die Impfschäden werden immer dramatischer, sodass wir uns als nächstes die Frage stellen müssen, was wird die andere Seite als nächstes tun, um uns abzulenken? Werden die sich auf die Ukraine beschränken oder kommt da noch was Neues? Wir glauben, da kommt noch was Neues. Je mehr geimpft werden, desto weniger funktioniert das Immunsystem. Das hat Professor Bakti ja schon oft gesagt. Ulrike Kämmerer hat es festgestellt. Wir haben jetzt in der letzten Sitzung noch Sherry Tenpenny, Dr. Sherry Tenpenny aus den USA gehabt. Also inzwischen gehen sehr viele Leute davon aus, dass Professor Bakti recht hatte bei seiner ursprünglichen Einschätzung, dass es sich um tödliche Verletzungen handelt, die Impfung hervorrufen. Die Leute, die gleich sterben, die sind der beste Beleg dafür. Aber wenn das Immunsystem runtergeschaltet wird und nach der dritten, in Anführungsstrichen, Impfung nur noch 30% funktioniert, in etwa über den Daumen gepeilt, dann kann man sich vorstellen, dass wenn in einem Jahr oder in ein paar Monaten da was kommt, wogegen das Immunsystem nichts mehr unternehmen kann, dass dann die Schäden noch deutlicher und noch weniger versteckbar sein werden. Außerdem, wir haben alternative Behandlungsmethoden, Hydroxychloroquin, Zink, Artemisia, körperliche Bewegung, Sport, also das Übliche, was leider in der heutigen Medizin niemandem mehr beigebracht wird. Dass 80% aller Krankheiten dadurch verhindert oder sogar geheilt werden können, das ist nicht, wird nicht vermittelt, weil damit kann man kein Geld verdienen.
Ja.
Ende Dezember hat das PAI gemeldet, dass es in Deutschland 2200 nach Impfung verstorbene Menschen gibt. Wir wissen natürlich, dass hier ein massives Underreporting existiert, das wissen die auch, deswegen haben sie inzwischen ganz ihre Meldungen eingestellt, sondern reichen das einfach nur noch durch an die EMA, soweit ich weiß. Aber 2200 Tote nach Impfung, das ist ein Wort. Selbst wenn das alles wäre, dann ist das ein gigantomanisches Wort. Also jeder, der sich impfen lässt, könnte einer von den 2200 sein, muss man sagen. Das sind 10 bis 20 Mal, und 10 bis 20 Mal so viele schwere Schäden wurden offiziell gemeldet, offiziell wohlgemerkt. Aber Professor Bergholz sagt, wir müssen schon da, an diesen Zahlen, müssen wir feststellen, dass das ein Faktor 10 bis 50 oder um den Faktor 10 bis 50 mal höher ist, als das, was alle Impfungen in der Vergangenheit hervorgerufen haben. Nur die offiziellen Zahlen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die wahren Zahlen viel höher sind, dass die lebensbedrohlichen Nebenwirkungen insgesamt nur zu 0,16% gemeldet werden und dass die schweren Nebenwirkungen nur zu 0,02% gemeldet werden. Also ich erfahre hier aus dem direkten Umfeld immer wieder, wenn hier da, wo ich lebe, irgendwas passiert, naja, es hat nichts mit der Impfung zu tun. Hier wurde eine Nachbarin ist nach der zweiten Impfung umgefallen. Eine Freundin von uns hat sie gerade noch rechtzeitig gefunden, sonst wäre sie tot gewesen, hat den Notarzt gerufen. Es ist ihr sogar bestätigt worden, dass das ein Impfschaden war. Inzwischen kann sie ihren Job nicht mehr ausüben, hat so eine Art Parkinson entwickelt, muss im Rollstuhl fahren. Aber jetzt hat man ihr gesagt, nee, ist vielleicht ja doch keine Impfnebenfolge gewesen und man schiebt es jetzt auf was anderes. Aber wir wollen es nicht vertiefen, ich will die Frau nicht identifizieren. Es ist überall das gleiche Spiel. Jeder kennt solche Geschichten inzwischen. Werner hat nochmal darauf hingewiesen, es gibt gerade für die vulnerable Bevölkerung, was für ein bescheuertes Wort, ne? Also gerade für die besonders gefährdete Bevölkerung, die Älteren und die Vorgeschädigten, gibt es sehr gute Mittel, sehr gute Möglichkeiten, ihnen zu helfen. Inzwischen sind aber leider die doppelt und dreifach Geimpften in Deutschland diejenigen, die sich zwei bis dreimal so häufig infizieren und dann eben auch, also nicht nur positiv getestet sind, sondern Symptome haben, wie die Ungeimpften. Die ursprüngliche Kreuzimmunität, die wir hatten, mal jeden hat das immer erzählt, also die Immunität, die du hast, weil du einem ähnlichen Coronavirus, die sind sich, glaube ich, zu 97% ähnlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon mal ausgesetzt warst, der Körper, das Immunsystem erinnert sich und sieht, ah, dich kenne ich doch irgendwie, du hast dich zwar ein bisschen anders jetzt eingekleidet, aber ich niete dich um. So funktioniert eigentlich Kreuzimmunität. Aber die wird wohl jetzt gerade weggeschossen durch die Impfungen. Die Daten aus England, die ich eben schon kurz angesprochen habe, bieten da ein sehr deutliches Bild. Die Hospitalisierungen sind deutlich häufiger und die Verstorbenen oder die Mortalitätsquote ist noch häufiger bei den doppelt und dreifach Geimpften.
Musst du dir mal vorstellen, Rainer, dass wie krass das Ganze ist. Also es wurde ja bewiesen, dass es kein neues Virus ist, weil das ist ein großes Thema gewesen. Und dann hat ja auch Sushri Bhakti mit seinen Kollegen einen Test gemacht und hat dann auch gesagt, er schätzt, glaube ich, bei 70%, mindestens 70% diese Kreuzimmunität. Das heißt, 70% der Menschen wären schon safe gewesen. Lass uns mal ein bisschen bei 70 bleiben, das wäre schon mal, oder? Und dann haben wir immer noch die natürliche Herdenimmunität, die es ja immer gibt. Und normalerweise, wenn man eine Welle hat, wird ja alles auf Null gesetzt. Das war ja immer so. Aber hier zieht man das durch und da wird immer aufaddiert, weil wenn du eine Grippewelle hast, wird alles auf Null gestellt. Wieso hier nicht? Das ist ja auch eine Kleinigkeit, die nicht beachtet wird. Also, weißt du? Und wenn das Ganze so extrem ansteckend ist, wie zum Beispiel Omikron, wieso wird nicht mehr von der Herdenimmunität gesprochen? Weil dann sind wir durch. Kreuzimmunität, Herdenimmunität, dann sind wir durch. Dann ist es nicht mehr eine Gefahr. Man hat ja früher zwischen 50% und 60% geredet. Das haben ja die Experten, die sogenannten Experten gesagt. Wenn wir 50-60% haben, dann können wir nicht mehr über die 1, diese R-Faktor kommen, dann ist das erledigt, aber da redet kein Mensch mehr drüber. Es geht nur noch die Impfquote. Und das ist so krank, dass die Menschen das wie vergessen haben, wie wir früher mit Grippenviren umgegangen sind. Aber, ja.
Ja, aber du siehst es, der wichtigste Eckpfeiler dafür, dass dieses ganze Betrugssystem, ist ja viel zu milde ausgedrückt, funktionieren kann, dieses tödliche Betrugssystem funktionieren kann, ist eben die Psychologie. Das sind die Soziologen, Psychiater, die hier über Jahre versucht haben, den bestmöglichen Weg zu finden, wie man Menschen massenhaft manipulieren kann. Diese sogenannte Mass Formation, zu der wir, bevor wir dann unsere Closing Arguments bringen in dem Grand Jury Proceeding und bevor wir dann abstimmen, zu der wir nochmal Professor Matthias Desmet hören werden. Weil das ist das Entscheidende. Mal abgesehen von den geopolitischen Hintergründen, warum sind wir eigentlich hier, geht es natürlich um Macht und Kontrolle, aber wie konnte man die Menschen dazu bringen, dass sie sogar nachdem die Bedrohung weg ist, nachdem man
Ja.
sagt, so, ihr braucht keine Masken mehr zu tragen, immer noch 60, 70% Masken tragen. Das ist Psychologie und
Das
das
ist.
scheint überall gut zu wirken.
Ja, und du knallst dir die Booster rein und die Spritzen rein und haust hier somit die Kreuzimmunität weg, wo du möglicherweise geschützt bist, und dann ist dein Immunsystem voll am Arsch. Also,
Ja.
doofer geht's nicht mehr.
In
Ah.
den USA, das VAERS-System zeigt immer deutlicher, hat uns Werner Bergholz nochmal erklärt, dass es immer mehr Tote auch lange Zeit nach der Impfung gibt. Also da kommt noch was. Ne? Also auch nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr kommen Tote nach Impfung. Es wird dann zwar schwer, aber es ist immer noch möglich. Dazu haben wir ja Professor Burkhardt gehört. Die genaue Ursächlichkeit, die Kausalität der Impfung für den Tod festzustellen. Abgesehen davon ist ja auffallend, dass es noch nie so viele Jüngere gegeben hat, die plötzlich und unerwartet gestorben sind. Ich habe jetzt gerade wieder einen Bericht gesehen über die ganzen Bürgermeister, die hier in Deutschland irgendwie so Mitte 40, Anfang 50 plötzlich und unerwartet weggestorben sind. Da sollte man sich auch mal Gedanken machen, angesichts der Zahlen, die sogar der unstreitigen Zahlen, die beim PEI gemeldet worden sind, muss längst eine Untersuchung stattfinden,
Ja.
müsste längst ein Untersuchungsausschuss in Gang gesetzt worden sein. Aber wir müssen dabei immer im Kopf behalten, das hier sind nicht unsere Leute. Die Aufsichtsbehörden werden geführt von Marionetten der anderen Seite. Wir haben es nicht mehr mit unseren Leuten zu tun. War vermutlich schon viel länger nicht, als wir es glauben.
Die Sportler, die jetzt sterben, die Sportler, wo sterben, da gibt es eine Datenbank.
Ja.
1000 Sportler, Durchschnittsalter, Herzprobleme 23. Leute, das ist doch nicht mehr normal. 23. 1000 Leute, also nein, also ja.
Ja, so sieht's aus. Ich glaube, man spricht inzwischen, das sind Schätzungen, aber das sind faktenbasierte Schätzungen von bei diesen sogenannten Impfungen, jetzt nicht beschränkt auf die letzten 6 Monate oder die letzten 2 Jahre. Es wird immer deutlicher sichtbar, insbesondere wenn man sich geschlossene Gruppen ansieht, wo niemand was verstecken kann. Das amerikanische Militär zum Beispiel. Man geht von einem Toten auf 1000 Geimpfte aus. Mal sehen, mal sehen. Das ist sehr, sehr böse, was dabei rauskommen wird. Ja, in Israel kommen die Bestatter nicht mehr hinterher, sagt Werner Bergholz. Gut, nach Professor Bergholz haben wir Shabnam Palesa Mohammed aus Südafrika gehört. Sie ist eine Journalistin, Aktivistin und ein Mediation Lawyer, also Mediationsanwalt. Ich hasse Mediation, weil ich bin nicht der Meinung, dass man immer zitternd unterm Tisch sitzen muss und sich überlegen muss, dass möglichst alle Seiten Schuld haben, sondern ich bin der Meinung, dass man in fast allen Fällen, ob das nun eheliche oder sonstige Auseinandersetzungen sind, immer einen Schuldigen feststellen kann, aber Mediation hat schon was für sich in manchen Fällen. Wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Sie ist außerdem ein Mitglied des Steering Committees und Co-Chair des Rechts- und Aktivismus-Komitees des World Council for Health. Was das ist, habe ich nicht richtig feststellen können. Sie hat sich zu dem berühmten WHO-Pandemie-Vertrag geäußert. Das kann man relativ schnell zusammenfassen. Das ist ein lebenslanger, permanenter Power Grab. Die WHO versucht mit diesem Pandemievertrag die 194 Mitgliedstaaten, das sind ja nicht alle Länder der Welt, aber die 194 Mitgliedstaaten komplett in ihrer Souveränität auszuhebeln, in ihrer demokratischen Gesetzgebung auszuhebeln, die bei uns in Deutschland vielleicht nicht in den letzten 2 Jahren, aber davor erlassenen oder lange Zeit davor ergangenen Gesetze sind ja durch demokratisch gewählte Abgeordnete in aller Regel in Gang gesetzt worden. Das heißt, da kann man die Gesetzgebung schon zumindest formal auf den Bürger und damit auf die Demokratie zurückführen. Aber das ist nicht mehr der Fall mit dieser Aktion der Weltgesundheitsorganisation, deren Verfassung frei erfunden. Ne? Da haben sie irgendeinen Hund hingesetzt, haben gesagt, mach mal eine Verfassung, dann hat er das gemacht. Jedenfalls geht das nicht von uns aus, weder von uns aus Deutschland, noch von euch aus der Schweiz, noch von sonst irgendjemanden. Und dann diese internationalen Gesundheitsregeln, die sollen alles überspielen. was bei uns an Verfassungen, nationalen Verfassungen und Gesetzgebung vorhanden ist. Die Artikel, ich habe sie mir nicht angeguckt, weil mir das völlig egal ist. Wir werden uns von diesem ganzen Müll abkoppeln und dann ist Schluss mit lustig. Die Artikel 2, 19, 20, 21, 22 der WHO-Verfassung werden dafür sorgen, dass wir in unseren nationalen Ländern eben keine Souveränität mehr haben, sondern dass alles, was mit Gesundheit zusammenhängt, und da hängt ja alles mit zusammen, von der WHO gesetzlich geregelt wird und dann die WHO direkt durchgreifen kann auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Ja, die können jetzt jederzeit die nächste Pandemie erklären. Die können dann Lockdowns, Zensur, Biosurveillance können sie anordnen. Sie können eigentlich machen, was sie wollen. Deswegen hat sie gesagt, wir brauchen einen Call to Action. Erinnert euch an eure Rechte als freie, souveräne Bürger. Ja, das wird schwer, nach 2 Jahren sich an sowas zu erinnern. Die meisten haben es nämlich vergessen, wenn man sich so ein bisschen umguckt bei uns. Und dann will sie 3 Dinge, nämlich erstens raise awareness about this, also die Leute aufmerksam machen, was hier gerade passiert. Ich habe vorhin, bevor ich hier zu dir gekommen bin, mit einer Gruppe von Ärzten gesprochen und gesagt, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass durch die Impfungen, mal abgesehen davon, dass ja tatsächlich die Blood-Brain-Barrier durchbrochen wird, ich glaube, da kommt es zu Persönlichkeitsveränderungen. Und das könnte ich mir inzwischen auch gut vorstellen, wenn ich mir so meine Leute angucke, mal abgesehen von Klabauterbach. Ne? Der war schon immer so.
Also habe ich auch
Aber raise
bezogen.
awareness about this, das wird wohl nur innerhalb unserer Gruppe und vielleicht noch betreffend die 40%, die noch auf dem Zaun sitzen. Da wird das vielleicht funktionieren. Dann brauchen wir nationale Kampagnen, um über unabhängiges Recht zu sprechen, unabhängig insbesondere von der EU. Sie hat da Natural Law ins Spiel gebracht. Ja, und man sollte Civil Society Coalitions, also Zivilbürger-Koalitionen, denen sollte man beitreten. Also ich bin nach wie vor der Meinung, sind sicherlich gute Ideen, das machen ja auch viele von uns. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste ist komplett abkoppeln und ganz viele in den Regionen, ganz viele sich selbst versorgende Systeme aufziehen. Haben wir ja
Absolut.
oft genug schon
Ja.
gesagt. Ja, ich glaube, da kann man natürlich noch ein bisschen mehr drüber sagen, aber wir wissen ja, dass inzwischen wissen wir jedenfalls, dass es alles hochgefährlich ist, dass hat sie nochmal gesagt, diese Private-Public Partnerships, das sind ein Cesspool, also wie soll man sagen, ein Abgrund an Interessenkonflikten, die sich da treffen. Na logisch, ne, also Davos ist ja das beste Beispiel. Da hat die Übernahme in den letzten 30 Jahren, die Übernahme der öffentlichen Hand, der Politiker durch die Privaten stattgefunden. Das war eine feindliche Übernahme. Das ist keine Partnership. Das ist eine feindliche Übernahme und deswegen haben wir es eben jetzt mit einer Regierung durch Global Corporations und ihre Hintermänner zu tun. So einfach muss man es sagen. Und zwar weltweit, jedenfalls in denjenigen Ländern, die westlich gepolt sind. Dann haben wir Scott Ritter angehört. Scott Ritter, hochinteressanter Mann. Einige haben bestimmt schon ein Video mit ihm gesehen. Scott Ritter ist ein ehemaliger Marine Corps Intelligence Officer, also Geheimdienst, amerikanische Marines Geheimdienst. Er hat 7 Jahre lang für die United Nations gearbeitet, um Waffenkontrollverträge im Persischen Golf während der Operation Desert Storm, auch im Irak, durchzusetzen. Er hat vor allem die Entwaffnung betreffend Massenvernichtungswaffen, Weapons of Mass Destruction, die hat er überwacht als UN Weapons Inspector. Da erinnere ich mich, also er kam mir so bekannt vor, aber der trat damals oft vor die Kamera von 1991 bis 98. Und zwar hat er 7 Jahre mit seinem Team, er sagte, I wrote the book on weapons inspections, also er hat es erfunden sozusagen, 7 Jahre mit seinen Leuten, ich glaube es waren mehrere hundert, haben die da im Irak nach Weapons of Mass Destruction gesucht. Und er sagt, wir haben keine gefunden. Und plötzlich sieht er im Fernsehen, wie seine eigene Regierung, da gab es ja noch dieses Bild des früheren Verteidigungsministers, der ist inzwischen auch verstorben, plötzlich und unerwartet. des früheren Verteidigungsministers, wie er da irgend so eine Vial in der Hand hält und sagt, wir haben es gefunden, hier irgendwas, hier gibt es Weapons of Mass Destruction. Dann sagt Scott Ritter, ich bin wie vom Donner gerührt gewesen. Wir sind diejenigen, die die Sachen suchen sollen. Wir haben nichts gefunden und plötzlich sagt unsere eigene Regierung, die uns den Auftrag gegeben hat, die Sachen zu suchen, wir haben es gefunden. Wie geht das denn ohne mich? Ne? Ja, Scott Ritter ist ein, das sah man auch schon im Zoom, das ist ein großer, starker Mann. Also man würde meinen, das ist so der Typ Marine, wie man sich das so vorstellt. Er ist, nachdem er das erlebt hat, was er uns dann nochmal im Detail geschildert hat, ausgestiegen und ist ein Kritiker der Außenpolitik der Vereinigten Staaten im Mittleren Osten geworden. Er kennt sich, weil er nämlich Russisch gelernt hat in der Schule, er kennt sich und dann später im Militär noch weiter, er kennt sich insbesondere auch mit den Ukraine-Nazis aus, mit den Problemen, die es da gibt mit den Ukraine-Nazis. Und er hat eine geopolitische Analyse der Situation in der Ukraine angestellt uns gegenüber, hat uns auch im Detail erläutert, wie Putins Taktik funktioniert und wie sie sich gerade bewährt. Wir haben zwischendrin unser Freund Alex Thompson, das ist auch ein ehemaliger Geheimdienstmann, allerdings nicht aus den USA, sondern aus England. Der hat sich mit eingeschaltet, um die richtigen Fragen stellen zu können. Die beiden haben da so ein bisschen Kriegsgeschichten sich gegenseitig erzählt, hat so ein bisschen erinnert an so eine Szene aus Der weiße Hai, weißt du, wo sie da unter Deck saßen und sich gegenseitig erzählt haben, wie schlimme Verletzungen sie davon getragen haben durch die Haibisse oder sowas. Aber war bei aller, ja, wie soll man sagen, bei allem Disillusionment, was dabei war, war es witzig, was die beiden erzählt haben. Die meisten Kritiker der russischen Militäroperation in der Ukraine haben keine Ahnung von Russland oder seinem Militär oder keine praktische Erfahrung in den Realitäten, die mit dem sogenannten Big Arrow-Konflikt zusammenhängen. Das ist nicht einfach nur ein Überfall auf ein Dorf oder eine Patrouille in der Wüste oder in den Bergen, sagt er, sondern das hier ist richtig böser, böser Krieg. Grinding War, da werden die Leute fertig gemacht auf beiden Seiten. Russland, hat er uns erläutert, hat die Special Military Operation, so nennen die das, mit einem gewaltigen Defizit an Personal begonnen. Die sind nämlich nur mit 200.000 angreifenden Soldaten den 600.000 Verteidigern entgegengetreten. Diese 600.000, so hat er es gesagt, sind gut ausgebildete Leute. Warum sagt er das? Na, weil wir, die NATO, sie ausgebildet haben. Milliarden an Schmiergeld und Milliarden an Ausbildungsgeld ist da in das Land reingegangen. Das Land ist durch und durch korrupt. Das ist, glaube ich, allgemeinkundig inzwischen. Aber er sagt, die Leute sind schon gut ausgebildet. Problem ist nur, dass dieses, ich weiß nicht mehr, war das 14. Regiment oder sowas im Dritten Reich, diese Nachfolgetruppe, die es da gibt, dieses Azov-Regiment, das seien richtige, echte Nazis, keine Neonazis, sondern noch Nachfolger der alten Nazis. Die verehren auch die alten Nazis. Stepan Bandera heißt er, glaube ich, der für ein Massaker in Oradour verantwortlich ist, Tausende umgebracht hat. Nachdem werden jetzt Straßen und Plätze benannt. Und dann hat er in einem anderen Interview, nicht bei uns, aber er hat es bestätigt bei uns, hat er gesagt, mein Gott, wir haben Nazis ausgebildet. Ja, da spielen sich jetzt böse, böse Sachen ab in der Ukraine. Das Butscha-Massaker, das wird stark angezweifelt inzwischen, weil als die Russen gegangen sind, gab es da keine Toten. Als ein, zwei Tage später die ukrainische Armee und auch Polizei einmarschiert ist, gab es immer noch keine Toten. Wo kommen die also her? Sind die Russen heimlich über Nacht hergekommen, zurückgekommen? Wir wissen es nicht. Es gibt da große Zweifel an dieser Version. Vor allem gibt es aber große Zweifel daran, dass die Russen aus Versehen mit nur 200.000 Leuten reingegangen sind. Denn er sagt, das ist militärische Mathematik. Ich war ja auch mal Soldat. An solche Kleinigkeiten erinnert man sich dann. Du gehst, wenn du ein Land erobern willst, gehst du mit dem Dreifachen an Personal rein. Wenn die eine Seite also 600.000 Soldaten hat, dann musst du eben mit 1,8 Millionen reingehen. Hat er aber nicht. Er ist mit 200.000 reingegangen. Warum wohl? Ist er zu blöd? Nee, sagt er. Das ist einer der klügsten. Man kann ja von ihm halten, was man will, aber es ist jedenfalls ein kluger Mann, der strategisch denken kann. Der hat nie vorgehabt, die Ukraine zu übernehmen, sondern er wollte demilitarisieren und denazifizieren. Und das scheint ihm, so wie es beide übrigens uns bestätigt haben, sowohl Scott Ritter als auch unser britischer Freund Alex Thompson, beide sagen, das ist denen weitgehend gelungen. Ich habe Kontakt zu ehemaligen und auch aktiven hohen Offizieren in der Bundeswehr, die eine Stufe unter der Generalität unterwegs sind, und die sagen das alle genauso. Die sind teilweise vor Ort gewesen, teilweise sind sie mit den Kameraden in Anführungsstrichen eng verbunden, die da sind. Da spielen sich im Moment böse Sachen ab. Es sieht so aus, als wären die, ja, wie soll man sagen, die Azov-Leute plus aus viele, viele ausländische Söldner da eingekesselt in einem der größten Stahlwerke der Welt. Und dann, wenn das rauskommt, wenn das auffliegt, da soll auch hochrangiges Militär auch aus den USA dabei sein, dann wird das äußerst, äußerst peinlich werden. Mal sehen, was die machen, damit es nicht rauskommt, oder mal sehen, was passiert, damit es rauskommt. Denn die Russen haben ja einiges von dem, was sich da ereignet, schon veröffentlicht.
Also haben die zwei definitiv bestätigt, dass Ukraine definitiv Nazis da sind. Das hat ja immer der Zelensky gesagt, immer bei uns gibt es keine Nazis. Also das haben die ganz klar bestätigt. Ukraine hat es Nazis.
Ja, so sieht's aus. Da führt kein Weg dran vorbei. Und auch unsere sogenannten Mainstream-Medien, die Altmedien, haben da bis vor wenigen Jahren auch noch klar und deutlich darüber berichtet. Also genau die Truppen, genau die Leute, die damals als bösartige Nazis enttarnt worden sind, sind die Leute, mit denen sich jetzt Scholz und Steinmeier und andere öffentlich sehen lassen.
Ja, Wikipedia hat es auch den Eintrag rausgenommen, von rechtsextrem wurde gelöscht. Japan hat es auch relativiert, diese entsprechenden Bataillon, also läuft.
Ja. Und dann müssen wir sehen, der Fallout von all dem, was da in der Ukraine passiert. Ja, egal, auf welcher Seite man sich nun verordnen will, ich würde mich auf keiner Seite verordnen. Wir wissen alle, Krieg ist in jeder Form ganz große Scheiße, hat, glaube ich, Helmut Schmidt mal gesagt. Aber der Fallout, der betrifft uns viel mehr, als wir wahrhaben wollen. Also die Lieferkettenzusammenbrüche, die ja oft schon angesprochen worden sind, weil Ukraine und Russland eben die größten Düngemittelhersteller sind. Da kommt jetzt nichts mehr. Das wird im Herbst spätestens zu einem massiven Anstieg der Lebensmittelpreise führen. Die Energielieferungen, die immer wieder angesprochen worden sind, die Gaslieferungen. Ne? Jetzt die Russen liefern immer noch massiv Gas in die USA, aber die Amerikaner wollen nicht, dass wir das Gas holen, sondern wir sollen das doppelt und dreifach aus den USA bezahlen und dafür schlechtere Qualität bekommen. Er sagte dann noch, Scott Ritter sagte dann, hat nochmal darauf hingewiesen, Leute, ihr müsst im Hintergrund behalten, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands den Russen von allen möglichen Politikern versprochen worden ist, dass die NATO nicht weiter nach Osten vorrückt. Inzwischen sind, wie gesagt, 14 ehemalige Sowjetrepubliken in die NATO aufgenommen worden. Und er sagt, die Sache von wegen die NATO sei eine reine Defensivarmee, stimmt überhaupt nicht. Man muss nur Serbien angucken, man muss nur Libyen angucken, man muss nur den Irak angucken, man muss Afghanistan angucken. Das waren keine Defensiveinsätze. Das hätten wir dann so ziemlich. Und dann können wir uns eigentlich schon, weil er hat extrem viel erzählt, aber das würde jetzt zu lange dauern, das alles zu bringen. Das ist super, super interessant gewesen, was er da erzählt hat und was er Alex Thompson dann auch immer beigesteuert hat. Auch dazu, dass der BND zum Beispiel war mal eine gute Truppe, sagt er. Es gab mal so eine Station des BND, also des Bundesnachrichtendienstes, in München. Da sind die ganzen Überläufer reingekommen. Manche sind auch da geblieben, haben dann auch für Radio Free Europe, die waren auch damals in München gearbeitet. Ich erinnere mich daran, weil ich aus den Schrottimmobilienfällen Mandanten hatte von Radio Free Europe, waren viele Amerikaner dabei. Aber als die Berliner Mauer gefallen ist, da hat sich alles verändert. Und seitdem gibt es, sagen beide übereinstimmend, keine Profis mehr bei den Geheimdiensten. Und dann war interessant, das sollte man vielleicht doch noch erzählen, da gibt es doch dieses Dossier, warte mal, ich muss mal sehen, das Dossier über Donald Trump, das Russendossier. Er war doch da in so einem Hotel und da wurde doch ein Dossier veröffentlicht von einem ehemaligen englischen Geheimdienstmann, der angeblich über jeden Zweifel erhaben ist, namens Christopher Steele. Das nennt sich Steele-Dossier. Da wurde dann darüber berichtet, wie Trump im Grunde von den Russen komplett übernommen wurde. Dann gab es da diese Szene, die angeblich heimlich von den Russen gefilmt wurde, dass er in einem Hotelzimmer war und zwei russische Prostituierte hätten da in dem Hotelzimmer, in dem Obama vorher war, und hätten da auf das Bett gepinkelt von Obama. Sowas, ne? Nie bewiesen worden, aber von Christopher Steele in seinem sogenannten Dossier berichtet worden. Und da haben wir gefragt, sag mal, was ist denn das für einer? Du kennst ihn doch, Alex. Alex Thompson sagt, ja, ich kannte den sogar sehr gut. Wir haben immer gedacht, dass der, ja, dass er eigentlich ein Guter ist. Aber nachdem dann das System gekracht ist, hat er und haben auch andere versucht, das, was sie innerhalb des Dienstes gelernt haben, zu Geld zu machen. Sie haben also ein bisschen vielleicht dem Teufel ihre Seele verkauft. Scott Ritter war da wesentlich mehr outspoken und als er sich dann ganz klar und deutlich geäußert hat, und gesagt hat, dass der Typ gar keine Ahnung von Russland hat und dass er einfach nur Kohle machen will und dass er vollkommen vergessen hat, was er gelernt hat als Geheimdienstmann, da hat ihm Alex dann zugestimmt, sagt, ja, er ist wahrscheinlich inzwischen den Lügen auf den Leim gegangen, hat sich gesagt, ach was, wenn hier alle lügen und wenn ihr alle damit Geld verdient, dann mache ich das eben auch. Das fand ich noch ziemlich interessant, weil diese Geschichte hat gleich zu Anfang, gleich nachdem Trump gewählt worden war, enorme Schlagzeilen gemacht, als dann auch diese ganzen Ermittlungen liefen von Leuten, von denen wir jetzt wissen, dass sie auf der anderen Seite stehen, Ermittlungen gegen Trump liefen. Womit ich nicht sagen will, dass Trump ein toller Typ ist, aber es war ein immerhin demokratisch gewählter Präsident und wie der da behagt worden ist, offenbar auch mit Hilfe der Geheimdienste, die wohl zum Deep State zu zählen sind in weiten Teilen, jedenfalls an der Spitze, das haben wir an dieser Geschichte besonders deutlich sehen können. Ja, und da sind wir dann schon mit der 98. Sitzung durch. Wir
Durch.
hatten, das war aber auch nur ein April-Scherz. Wir hatten, das hatte Corwin gesagt, am Ende wollten wir eigentlich noch Professor Dr. Dr. Annalena Baerbock hören, die Außenministerin der Bananenrepublik Deutschinnenland, die viele Bücher geschrieben hat, zum Beispiel Mein Lebenslauf, zu finden in der Abteilung Fiction, diverse Neuauflagen inzwischen, oder zukunftsweisende Visioninnen für ein verendetes Europa. Warum die Kanzlerkandidatin der Grünen das Rennen nicht gemacht hat. Das hohe Gut der Fressefreiheit. Eine Lösung für das Koboldproblem. Wo kommt das eigentlich her? Und warum wir koboldfreie Batterien brauchen? Warum wir einen Spitzensteuersatz von 45 Euro brauchen? Alles Sachen, die sie schon gesagt hat, ne? Und wie sie den Innoziationsstandort Deutschland stärken will. Ich habe inzwischen jemanden, dem ich eigentlich mehr zugetraut hat, beim Joggen mit meinen Hunden getroffen, der sagt, die ist aber jetzt richtig gut geworden. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, bist du jetzt auch geimpft oder wo kommt das her? Ja.
Rainer, wir machen eine kleine kreative
Gerne.
Pause. Wir machen so, ich will mal etwas zeigen. Das ist etwas, was ich auch wieder rauspacken möchte. Das habe ich letztes Mal besprochen, wir müssen unbedingt die alten Tatsachen und Fakten, die wir alle schon bewiesen haben vor 1, 2 Jahren, müssen wir wieder rausgraben, weil es gibt viele Menschen, die vor 1, 2, 3 Monaten auf unsere Seite gekommen sind und die werden den alten Kram, sage ich mal, nicht recherchieren. Und das sind so Fakten. Also nur mal dieses hier. Diese Aussage bestätigt auch Professor Dr. Marcel Tanner am 14.08.2020. Ihr müsst wissen, der Professor Tanner war damals wissenschaftlich der höchste eingestufte Wissenschaftler in der Schweiz. Also einfach das, man redet mal nur in der Schweiz. Da gab es dann vom Samuel Eckert die Frage, würden Sie jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass ein PCR-Test eine klinische Diagnose erbringen kann oder nicht? Die Antwort finde ich sehr spannend. Ein PCR-Test bringt keine klinische Diagnose, das ist der Punkt. Es ist also sicher falsch, dass ein positiver Test eine Krankheit, eine klinische Diagnose bringt. Das sehen wir ja genügend, das ist ganz eindeutig, das hat auch niemand wirklich so gesagt. Also, wir können uns das kurz mal anschauen, dass die Leute sehen, dass das nicht nur ein Blabla ist.
Machen, wenn man die
Und
leichtesten Symptome verspürt.
Moment, 12, 12, was sind wir
Oder
hier? 12. So, letzt.
PCR-Test eine klinische Diagnose erbringen kann oder nicht?
Ein PCR-Test bringt keine klinische Diagnose. Das ist der Punkt. Wir sagen ja das Umgekehrt. Man sagt, man möge einen Test machen, wenn man die leichtesten Symptome verspürt. Es ist also sicher falsch, dass ein positiver Test eine Krankheit, eine klinische Diagnose bringt. Das sehen wir ja genügend. Wir sehen ja, das ist ganz eindeutig. Das hat auch niemand wirklich so gesagt.
Also ich finde diese Aussage schon noch spannend, auch wenn es für uns klar ist, Rainer, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, für einige Menschen hier wird das ein bisschen Hoppla-Effekt geben. Und jetzt machen wir noch, das kannst du durchschnaufen, ich mache jetzt noch ein kleines Video, das habe ich heute bekommen. Das ist sehr, sehr spannend, in 3 Minuten circa, dann machen wir den zweiten Teil. Du kannst auch mal reinhören, du wirst deinen Ohren nicht trauen, was ich jetzt dann gerade abspiele. Ich habe es heute bekommen. Meine Leute haben es wahrscheinlich schon gehört, aber das ist unglaublich. Moment, ich muss gerade hier. Da ist es. Film ab.
Ich wollte gestern meiner Frau, meine Frau ist Russin, also russischer Pass, aber sie hat einen Ausweis C in der Schweiz, weil sie schon seit über 5 Jahren hier lebt, Steuern zahlt, arbeiten geht, alles macht, ja, also alles korrekt. Sie hat aber einen russischen Pass und jetzt wollte ich ihr gestern per Twint Geld überweisen, ging nicht. Habe ich nicht verstanden. Dann ist sie zur Bank gegangen und wollte Bargeld auf ihr Konto überweisen per Bankomat. Ging nicht. Die Funktion ist nicht mehr da. Das heißt, sie ist in die Bank gegangen, Raiffeisen. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Bank in der Schweiz so ist, aber wir sind bei der Raiffeisenbank. Dann ist sie reingegangen und dann hat man ihr ganz still und heimlich gesagt, weil noch andere Kunden da waren, Sie müssen jetzt immer zum Schalter kommen, wenn Sie Geld auf Ihr eigenes Konto packen wollen, weil Sie haben einen russischen Pass. Ich wiederhole, sie zahlt Steuern in der Schweiz, hat einen C-Ausweis, arbeitet und wir sind nie aufgefallen in der Schweiz. Sie kann selber auf ihr Konto nur noch Geld packen, wenn sie zum Schalter geht, am Automaten nicht mehr möglich. Ich wollte ihr Geld finden, ging nicht. Es ist verboten, ihr Geld aufs Konto zu überweisen. Ich bin ihr Ehemann. Ich wohne auch in der Schweiz. Ich habe auch C. Also, es artet aus in der Schweiz. Auch in der Schweiz werden Russen jetzt diskriminiert. Also, mir fehlen da echt die Worte. Ich werde am Montag die Raiffeisen anrufen und werde dort richtig Stunk machen, dass das so nicht sein kann. Aber der Mann am Schalter hat sich wohl entschuldigt und ihm war das auch sehr unangenehm. Aber die Raiffeisen hat nicht mal informiert. Sie hat keinen Brief rausgeschickt an sie, gar nichts. Sondern von hier auf jetzt, niemand kann mehr Geld auf ihr Konto überweisen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob sie noch ihr Gehalt von der Arbeit auf ihr Konto bekommt. Sie geht am Montag dahin und ich werde auch am Montag dahin gehen, weil ich werde richtig Stunk machen. Werden wir nachfragen, ob überhaupt ihr Gehalt jetzt noch auf ihr Konto kommt. Weil wenn nicht, dann muss sie mein Konto angeben beim Arbeitgeber. Und das ist, da fehlen mir die Worte. Also ich weiß nicht, ob du das schon öfter gehört hast, aber jetzt hörst du es von mir. Meine Frau ist Russin. Sie kann kein Geld mehr per Bankomat auf ihr eigenes Konto geben. Ich kann ihr kein Geld mehr per Twint auf ihr Konto geben. Geht gar nichts. Sie kann aber noch von ihrem Konto überweisen. Das geht noch. Aber sie kann kein Geld mehr erhalten. Und die Ansage von dem Mann in der Bank war, Sie haben einen russischen Pass.
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon interessant, die Geschichte. Die habe ich gestern reinbekommen, habe es dann auch publiziert, natürlich nach Nachfragen. In der Schweiz, Raiffeisenbank, eigentlich eine sehr volksnahe Bank, hat man bis jetzt eigentlich Gutes gehört. Du hast einen russischen Pass und hast damit ein Problem. Das ist unglaublich, oder?
Ja, wir wissen ja, dass das gar kein Einzelfall ist, obwohl es so dramatisch, habe ich es bisher nicht gehört. Habe allerdings auch schon gehört, dass Kinder, russische Kinder, die perfekt Deutsch sprechen, aber einen russischen Namen haben, ausgegrenzt werden in der Schule und sonst wo. Die Geschichten von Medizinern, wenn die wahr sind, ne? Eine Medizinprofessorin in München kann natürlich auch ein Bot sein, der da implantiert worden ist, aber es haben sich nicht nur diese Frau, sondern auch andere Mediziner dahingehend geäußert, dass sie keine Russen mehr behandeln wollen. Also warum solche Leute überhaupt zum Medizinstudium zugelassen werden, dann müsste man vielleicht auch mal überprüfen, ob das nicht verändert werden kann.
Krass.
Es wird ja verändert werden, wir werden ja unser
Naja,
eigenes System aufbauen, dann werden solche
definitiv.
Leute garantiert keine
Ja.
Mediziner mehr sein.
Eigenes System aufbauen, gutes Stichwort. Wir haben natürlich jetzt die Sitzung 99 vor uns. Die nächste ist Jubiläumssendung 100. Da du hast etwas, nehme ich an, habt ihr was Spezielles gedacht? Das können wir noch am Schluss diskutieren. Was
Ja, ich habe
war.
mir da was vorgestellt, mal sehen, ob es klappt. Also die 99. die 99. war vorgestern am 8.4.
Ja.
Unter dem Titel Etappensiege, Stage Victories haben die beiden das genannt. Da haben wir natürlich auch kurz über die gescheiterte Einführung der Impfpflicht gesprochen. Wir sind da schon der Meinung, dass so, ja, wir haben da so, haben gleich zwei Spieler gehabt, ein Spieler gehabt, Klabauterbach, einmal diese Szene aus, ich glaube, Monty Pythons, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, wo da so ein völlig abgerissener Strolch steht und dann verwirrt vor sich hin argumentiert mit der eingespielten Stimme von Klabauterbach drüber und die Leute, die ihn da beobachten, sagen nur, was ist das denn? Und dann gibt es das Video, wo er selber zugesteht. Auf Frage einer Journalistin, haben Sie denn wegen Ihrer Impfpflicht, wird bei Ihnen das immer noch kontrolliert? Ja, tatsächlich, jetzt gerade in einem Restaurant, aber das hatte gar nichts mit der Impfpflicht zu tun, die wollten mich da nicht haben. Ja, das sollte Ihnen vielleicht was sagen. Ich glaube jedenfalls, dass das Scheitern der Impfpflicht, die ja stark an seine Person gekoppelt ist, ihn schwer beschädigt hat. Kann sein, dass er jetzt plangemäß unter den Bus geworfen wird, in dem Bemühen, langsam aber sicher eine kleine Weltregierung in Form der EU, ausgerechnet unter Frau von der Leyen, die ja auch eine schillernde Persönlichkeit ist, wie wir inzwischen wissen, aufzubauen. Wir werden es sehen. Ich habe gar nicht mitgekriegt. Weißt du was über die Wahlen in Frankreich heute? Oder,
Ich habe mal 24 gesehen, nachher habe ich wieder gesehen, dass der Macron noch vorne ist, aber ich bin nicht up to date. Mal schauen, was der Chat schreibt, die sind da meistens gut drauf.
Ja, sag Bescheid, wenn du was hörst.
Ja.
Also diese 99. Sitzung haben wir dann begonnen mit Ernst Wolf, der auch tatsächlich bei uns war, einer der inzwischen wohl profiliertesten Ökonomen in Deutschland, viele, viele Jahre Erfahrung, Journalist und Buchautor. Eins der Bücher ist Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzuges, ist schon 2014 erschienen. Finanztsunami, wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht aus 2017. Wolf of Wall Street, Ernst Wolf erklärt das globale Finanzsystem in 2020. Und er hat auch eine Einordnung des Ukraine-Kriegs und die Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft und Russlands Drohung mit einem goldgebundenen Rubel besprochen. China, Shanghai ist im Endlos-Lockdown, die Auswirkungen auf die globalen Handelsketten. Ich habe jetzt gerade noch in Ergänzung dessen, was er uns erzählt hat, Videos gesehen, wo in Shanghai insbesondere offenbar mit Drohnen und AI, Artificial Intelligence, geguckt wird, wer tritt unerlaubt auf den Balkon. Da sind unten die Hauseingänge zugemauert, damit keiner mehr rauskommt. Und die werden dann persönlich aufgefordert, sofort wieder reinzugehen. Wenn das System ist, was Herr Habeck und Trudeau sich vorstellen, weil sie ja bewundert immer von den Chinesen sprechen, da sei ja die Demokratie gar kein Hindernis mehr, weil es sie nämlich nicht mehr gibt. Da kann man ja viel schneller irgendwelche Dinge durchsetzen. Wenn das ist, was sie für uns haben wollen, dann glaube ich nicht, dass sie noch eine allzu große Halbwertszeit haben, wenn der Rest der Bevölkerung dahinter kommt. Ja,
Also
Ernst hat
Frankreich,
uns erläutert, dass
Stichwahl in Frankreich, 24.04.
Stichwahl. Okay, da ist ja noch was drin.
Da liegt dann schon was drin. Stichwahl in 14 Tagen. 23 zu 28, glaube ich, war es ungefähr. Makro war 28 voraus. Also 5%.
Gegenüber wem?
Die Lippe ein.
Ach ja.
Ja.
Interessant. Interessant. Ja, Ernst hat gleich am Anfang erzählt, dass wir die letzten 50 Jahre eigentlich gar keine Regierung mehr hatten, sondern dass das immer nur Figuren waren, wo ganz andere Kräfte, nämlich der digital-finanzielle Komplex, dahinter steckte und sie gesteuert hat. Das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, für alles, was durch den WEF berieselt wird. So sieht er das. Der digitale Komplex, das sind Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, jetzt Meta. Dieser Komplex hat ein unfassbares Wachstum innerhalb kürzester Zeit hingelegt. Die meisten dieser riesigen inzwischen Konzerne und finanzstarken Konzerne sollen ja unter Mitwirkung der CIA, also des Deep State, entstanden sein, der auch teilweise beteiligt sein soll an all dem. Jedenfalls sind sie alle in den letzten, sagen wir mal 15, 20 Jahren überhaupt erst entstanden und in 0,nix ganz weit nach vorne gerückt. Die Frage ist nicht mehr, regiert Geld die Welt? Ja, ein bisschen, aber vor allem sind es jetzt die Daten, medizinische Daten, Gendaten vom Menschen.
Das ist ein gutes Stichwort, die Gendaten. Das sind ja, glaube ich, 10% von allen Tests, die gemacht wurden, landen in eine Datenbank. Habe ich mal gelesen in einem Artikel. 10%. Also, guter Schnitt. Jede zehnte ist mehr, ne? gespeichert. Du hast vorher noch gesagt, wegen WEF und Kanada, vielleicht kannst du es erwähnen, was da der Schwab rausgelassen hat über die Regierung in Kanada. Hat er, glaube ich, mit Stolz behauptet.
Das ist ja auch ein interessanter Clip. Angeblich hat er nicht gewusst, dass er dabei gefilmt wird, obwohl das war ja ein Interview. Also Klaus Schwab hat erzählt, dass er mit Hilfe des Young Global Leader Programms, was er ja in 92, glaube ich, in Gang gesetzt hat, man darf nicht vergessen, nach dem, was uns die Journalisten, Wissenschaftler erzählt haben, zuletzt Johnny Wetmore, der ein Deep Dive in Klaus Schwab unternommen hat, das wurde dann übrigens, glaube ich, vorgestern bestätigt, ist das World Economic Forum, das Weltwirtschaftsforum, keine europäische Gründung, sondern Klaus Schwab ist von seinem Vater, einem Nazi-Kollaborateur, in die USA geschickt worden, hat in den 60ern an Harvard studiert und einer seiner Professoren war Henry Kissinger und Henry Kissinger hat da ein Programm mit betreut, was von der CIA finanziert wurde. Und im Rahmen dieses Programms ging es um die Frage, was macht man jetzt mit Europa? Europa ist ja insbesondere, wenn man den eurasischen Bereich anguckt, also die größte Landmasse der Welt, Europa und Asien, eine strategisch sehr wichtige Position. Also hat damals dieses von Kissinger geleitete Programm den Schwerpunkt betreffend Europa verlagert von Nuclear Deterrent, also nukleare Abschreckung, zu wie beeinflussen wir die europäische Politik. Und zu dem Zweck haben sie das WEF gegründet, also haben Klaus Schwab das Weltwirtschaftsforum gründen lassen und dieses Weltwirtschaftsforum ist dann ganz offensichtlich durch die CIA, die wird ja nicht umsonst ihr Geld da reingesteckt haben, und durch Kissinger und seine, Kissinger ist ja zwar ein Nobelpreisträger, aber viele Leute sagen, das ist ein Kriegsverbrecher, ne? Ist dann in Europa Politik beeinflusst worden, mit Hilfe des WEF, das ist wohl das entscheidende Vehikel, und ab 1992 haben die ihre eigenen Führungskräfte gezüchtet, im wahrsten Sinne des Wortes vermutlich, vielleicht viel deutlicher gezüchtet, als wir es im Moment für möglich halten, und haben die dann uns präsentiert. Also Frau von der Leyen ist ein Produkt, Frau Merkel ist ein Produkt, Bill Gates ist ein Produkt.
Trudeau.
Jacinda Ardern aus Neuseeland oder Justin Trudeau, Macron, Kurz und so weiter und so weiter. Jedenfalls hat in dem eben von dir angesprochenen Einspieler, den wir auch mal hatten, Klaus Schwab voller Stolz gesagt, dass praktisch jeder World Leader, auch Argentinien, auch Kanada, vom Weltwirtschaftsforum stammt. Also ist das, was Ernst Wolf uns gesagt hat, gar nicht so falsch. Und er war besonders stolz darauf, dass angeblich 50% des Parlaments, wenn ich das richtig verstanden habe, des kanadischen Parlaments, Leute sind, die er praktisch geschaffen hat. Ja. Also völlig richtig, was Ernst da gesagt hat.
Schon heftig. Also es ist noch wichtig, dass gewisse Leute das nochmal hören. Das hat der Schwab wirklich mit Stolz rausgelassen. Um die 50% des Parlaments sind vom WEF und sind auf der Seite vom WEF. Und das ist natürlich, ja, dann könnt ihr ungefähr vorstellen, was das bedeutet.
Ja. Ja, das ganze System ist aus der Kurve geflogen, spätestens als die berühmte Finanzderegulierung, der sogenannte Big Bang, stattgefunden hat. Da war ich gerade in den USA, ich meine, das war 85 oder so, da haben Ronald Reagan und Maggie Thatcher beschlossen, die Finanzmärkte, also die beiden wichtigen, City of London, Thatcher, Wall Street, Ronald Reagan, die beiden wichtigsten Länder, die diese Finanzmafia antreiben und beherrschen, haben beschlossen, alles zu deregulieren. Was heißt das? Nun, es gab ja mal den berühmten Crash an der Wall Street, der dann zu einem internationalen Finanzcrash, dem schwarzen Freitag 1929 oder wann das war, geführt hat. Und da stellte sich raus, dass die großen Banken mit dem Geld ihrer Kunden, also auch mit Einlagen, du gibst da dein Spargeld hin, legst da, keine Ahnung, hast ein Haus verkauft, 100.000 übrig, legst das da hin. Dieses Geld haben die großen Banken benutzt, um damit zu spekulieren und dann war es weg. Und da gibt es dann die Bilder von den Bankern, die damals serienweise aus den Hochhäusern gesprungen sind, weil sie wussten, jetzt sind sie reif. Das ist dann beantwortet worden von der Politik mit dem sogenannten Trennbankensystem. Investmentbanken, also die spekulieren und spielen russisch Roulette, und die Geschäftsbanken sind getrennt worden. Und diese Trennung, diese Regulierung, die ist aufgehoben worden. Das war der sogenannte Big Bang. Und seitdem ist alles aus dem Ruder gelaufen. Die Finanzierung der Wirtschaft, dafür waren die Banken eigentlich da, ist abgelöst worden dadurch, dass die Banken selber zum größten Spielcasino der Welt wurden und inzwischen wohl so um die 70 oder noch mehr Prozent der Weltwirtschaft ausmachen. Wohlgemerkt, Banken, die nichts produzieren, die haben ein Eigenleben entwickelt. Das ist hochgefährlich. Da gab es dann die Investmentbanken, die plötzlich wieder aus dem Kraut schossen. Dann gab es die Hedgefonds und ab 2000 gab es dann diese gigantomanisch großen Vermögensverwaltungen. BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street. Die beiden wichtigsten sind wahrscheinlich BlackRock und Vanguard, die über Kreuz miteinander verflochten sind. Und die Leute, die dahinter stehen, das sind die paar Superreichen, die über diese Vermögensverwalter alles steuern. Über diese Vermögensverwalter ihr Geld investiert haben in die großen Konzerne. Und es sind, glaube ich, insgesamt 132 Unternehmen, über die ganze Welt von diesen Leuten gesteuert wird. Die beherrschen den Komplex der 10 größten Vermögensverwalter. Das sind 55 Billionen US-Dollar, mehr als die Billionen wohlgemerkt. Ne? Das ist mehr als die Wirtschaft USA, Russland und China zusammen. BlackRock und Vanguard sind an der Spitze, auch der Tech-Unternehmen, da haben sie sehr viel Geld rein investiert. Haben Datenanalysesysteme seit 1998, da ist das größte hochgeladen worden, schon länger Datenanalysesysteme, aber 98 ist das größte hochgeladen worden zu Microsoft. Das ist eine Symbiose zwischen Geld und Daten. Die Politiker sind nur noch Puppenspieler auf der dann höheren oder höchsten Ebene, aber dahinter werden eigentlich die Entscheidungen getroffen. Erstmals bei Corona sind von 200 Staaten 195 politisch in die gleiche Richtung marschiert. 195, eine der tragenden Figuren, man fragt sich immer, auf welcher Seite steht da eigentlich, aber die Frage muss man sich nicht stellen, ist Elon Musk. Ist ja inzwischen der reichste Mann der Welt, 220 Milliarden Dollar, wobei, du hast ja mitgekriegt, ich werde ja bald der reichste sein mit 800 Milliarden Dollar. Sehr schöner
Leider
Bericht.
schön, dass ich dich kennen darf als reichster Mann der Erde.
Naja, alles Irrsinn. Aber na, klar, er macht seine Kohle ja nicht nur über Tesla, der sich offenbar sehr gut verkauft. Ich hatte auch mal einen, bis ich dann gedacht habe, ah nee, scheiße, die Reichweite, die ist ja, reicht ja nicht aus und immer nur mit 120 hintuckern, das ist auch nicht so richtig mein Ding. Aber er macht ja noch mehr. Er macht SpaceX, er macht Starlink, Neuralink. Das sind alles Dinge, die in den Transhumanismus, also Neuralink, das führt in den Transhumanismus. In diesem Finanzspiel ist auch der Adel ganz groß dabei, auch die katholische Kirche ist ganz groß dabei, aber auch die protestantische Kirche. Einzelne Personen, wir haben danach gefragt, gibt es denn einzelne Personen, die man nennen kann? Nee, da sagt er, das ist egal. Dieser digital-finanzielle Komplex ist es insgesamt. Es ist jedenfalls nicht jemand wie Bill Gates. Das ist nicht der Drahtzieher, sondern das ist auch nur eine von mehreren Figuren, die hier eine Rolle spielen, eine mehr oder weniger große Rolle. Die Zentralbanken sind spätestens seit 2007, 2008, das war der Moment, als aus der amerikanischen Housing Crisis, die man sofort als Betrug hätte erkennen müssen. Ich habe die deutsche Variante ja als Anwalt betreut, muss man wirklich sagen. Jeder, der nicht völlig verblödet ist, hätte damals sehen müssen, dass es Betrug. Da haben Banken Immobilien zum Doppelten und auch deutsche Banken, insbesondere die Deutsche Bank, zum Doppelten und Dreifachen des wahren Wertes finanziert, weil es ihnen völlig egal war, ob sie die Kredite jemals wiederkriegen. Die wollten einfach nur viele Kredite produzieren, aus denen man dann Wertpapiere gemacht hat. Und die hat man dann an insbesondere Stupid German Money vertickt. Und dann haben deutsche Banken, wie zum Beispiel die Bayerische Landesbank, wie zum Beispiel etliche Banken, die haben dann den Omis an der Theke eine zusätzliche Altersvorsorge verkauft, die keiner brauchte und die auch nichts gebracht haben. Ja, 2015 bis 2018 hat man nochmal einen allerletzten Versuch, so hat es Ernst Wolf geschildert, unternommen, das System doch wieder in die alten funktionierenden, scheinbar funktionierenden Bahnen zurückzubringen. Es hat aber nicht funktioniert. Zu dem Zeitpunkt hatte die andere Seite, hatte der digitale finanzielle Komplex schon alles so sehr ausgeplündert, dass nichts mehr zu retten war. Ich will es nicht nochmal betonen, aber darauf hinweisen, trotzdem, Europa ist noch pleiter als die USA. Bei uns sind insbesondere die Pensionskassen komplett leer. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann kriegt es auch jeder mit, wenn er nämlich keine Rente mehr kriegt. Aber dafür wird ihm dann ja, werden ihm ja dann die Schulden erlassen.
Ja.
Was heißt das denn? Na, nicht es geht doch gar nicht darum, uns Schulden zu erlassen. Es geht darum, den Verbrechern die Verschuldung zu erlassen, damit es nicht auffliegt. Aber wie auch immer, da war der allerletzte Versuch, 2015 bis 2018 das kaputte Finanzsystem zurück in alte Bahnen zu heben. Es wurden die Zinssenkungen, die es bis dahin gegeben hat, wir sind ja immer noch im Minuszinsbereich in Europa, die Zinssenkungen wurden zum Teil zurückgedreht. 15, 16, 17 und dann 2018 war klar, es geht alles nicht mehr. Es wird alles crashen. 2019 kam dann der Tag, an dem die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen haben. Da mussten die Zentralbanken wieder einspringen und da wäre eigentlich alles aufgeflogen. Deswegen musste dann meiner Ansicht nach etwas verfrüht, und das ist eine gute Chance für uns, Corona ausgerollt werden. Ja, damals, als die als die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen haben, im September 2019 fand noch in Jackson Hole in Wyoming ein Treffen, das jährlich stattfindende Treffen der Zentralbanker statt. Wir haben dazu ein Papier von BlackRock gesehen, das ist eine Zusammenfassung dessen, was da war. Und das sagt sinngemäß nur einfach, oh mein Gott, wir sind reif, die kriegen es raus, wir brauchen dramatische Maßnahmen. Ja, die kriegte man ja dann, um abzulenken, nämlich Corona. Beteiligt waren und immer wieder gerettet mit öffentlichen Geldern, JP Morgan, die Deutsche Bank. Man darf nicht vergessen, die Deutsche Bank. Wie heißt er noch? Der Schweizer Boss, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
Ackermann.
Der, bitte?
War das auch
Ackermann, genau.
Ackermann?
Der mit dem Victory-Zeichen, als sie ihn dann doch mal vor Gericht gezerrt haben. Damals war er noch nicht so sicher, dass man deutsche Richter unter Druck setzen kann, wie das heute inzwischen offensichtlich ist. Deswegen hat er mehr oder weniger verschämt dieses Victory-Zeichen gemacht und das hinterher auch noch mit einer dusseligen Erklärung versucht wegzuwischen. Er habe nur Michael Jackson nachgemacht, als wüsste er, wer Michael Jackson ist. Ne? Naja, also Ackermann, seine Bank wurde in der Finanz- und Wirtschaftskrise, Lehman-Krise, da wurde er vom amerikanischen Steuerzahler gerettet. Es gab da nämlich einen großen Versicherer, der auch die Deutsche Bank und deren Blödsinn versichert hatte, AIG, und die wurden vom amerikanischen Steuerzahler gerettet, sodass dann auch die Deutsche Bank gerettet werden konnte. Profitiert haben aber nicht nur die Deutsche Bank, sondern JP Morgan, BNP Paribas. Das waren die größten Profiteure der Billionen, die die Fed ins System gepumpt hat. Die amerikanische Fed, die wohlgemerkt privaten Banken gehört. Die offizielle Inflation in den USA wird immer deutlicher sichtbar, 9% offiziell. Die echte liegt aber nach Ernstschätzung bei 15-18%. Man blendet ja immer Energie aus. Ne? Energie ist so mit das deutlichste Zeichen, sehen wir an den Tankstellen, was hier gerade passiert. Derivate, das sind besonders interessante, nicht überschaubare Zockerinstrumente. Derivate sind abgeleitete von Aktien oder anderen Wertpapieren, abgeleitete Instrumente, die keiner versteht. Mein Bruder Michael hat mir mal gesagt, weißt du, Rainer, mir reicht's, ich höre auf. Er hat auch mal für die Deutsche Bank in den USA gearbeitet. Wenn ich hier abends auf meinem Grundstück stehe und hier Steine hin und her wälze, damit es besser aussieht, mein Vater hat ihm dann noch geholfen, dann habe ich das Gefühl, ich mache was. Aber ich habe die Schnauze so voll davon, Leute zu verarschen. Und die ganzen Bosse der Konzerne, die CFOs, also nicht die Bosse, sondern die Chief Financial Officers, die trauen sich nicht zu fragen, weil sie Angst haben, dass ich denke, sie haben keine Ahnung. Dabei habe ich doch selber keinen. Nur Scheiße verkauft. Naja. Ja, und jetzt hat Ernst Wolf schon ein paar Mal gesagt, also diese Derivate, 1,5 bis 2 Billiarden US-Dollar, das wird das ganze System zerstören. Wenn da irgendwas ins Rutschen kommt, das ist wie der Dominostein, dann fliegt alles in die Luft. Eine der am schlimmsten betroffenen Banken ist die Deutsche Bank. Oh. Natürlich, die sind ja bei jeder Sauerei dabei. Das hat den Finanzsektor bis ins Unermessliche ausgeweitet. Diese Zockermentalität, diese Derivate. So, und jetzt haben wir die Phase, während hier alles zusammenbricht, unvermeidbar zusammenbricht, haben wir die Phase der totalen, restlosen Plünderung des Systems, sagt Ernst Wolf, auf dem Weg dahin, dass ein neues digitales Geldsystem installiert wird. Brauchen Sie das größtmögliche soziale Chaos, also plündert man alles, was da ist, den Ukraine-Krieg obendrauf, versucht zu pushen, damit es ein Weltkrieg wird, damit dann jeder dankbar ist für eine Weltregierung, die scheinbar stabil daherkommt, die genau den Leuten gehört, die uns hierher gebracht haben, und für eine digitale Währung, die genau den Leuten gehört, die uns hierher gebracht haben. Nein. Dazu wird der Mittelstand zerstört, denn der wird nicht gebraucht. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, der Mittelstand ist der Bereich der Wirtschaft, der unabhängig ist. Und Unabhängige kann man nicht gebrauchen, wenn man alle abhängig machen will von einer digitalen Währung. Dann hat er sich noch zur Ukraine geäußert, sagte, ja, es gibt da drei Versionen, wie man sich die ganze Sache vorstellt. Die einen sagen, Putin ist irre geworden. Die zweiten sagen, Russland musste da rein, um zu helfen. Und die dritten sagen, Putin ist ein U-Boot und er will den WEF, also das Weltwirtschaftsforum, und den Deep State zerstören. Er sagt, das ist alles egal, denn alles dient dem digital-finanziellen Komplex. Er ist wie andere Geopolitiker, die wir angehört haben, der Auffassung, dass Putin voll auf Linie des WEF ist und dass das, was wir da sehen, zwar in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg ist. Also NATO und USA kämpfen nicht unmittelbar gegen Russland, sondern haben so wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass die Leute, die ihnen gefährlich werden, nämlich Russland, von anderen, nämlich von der Ukraine, bekämpft werden. Aber die Frage ist, sagt er, wieso hat Putin, wenn er wirklich dem WEF jetzt Paroli bieten will, warum hat er nicht auch vor der UN auf die Lage im Donbass hingewiesen? Immerhin wird da ja seit 14 Jahren geschossen und sind da 14.000 Menschen gestorben. Wieso hat er nichts dazu gesagt? Wieso ist in Russland ebenfalls das WEF-Regime, das Impfregime durchgezogen worden, und wieso sterben auch da Leute an der sogenannten Impfung? Er sagt, das ist alles inszeniert. Klaus Schwab hätte das alles verhindern können, wenn er der wäre, der er behauptet zu sein, nämlich der große Menschenfreund, aber man sieht es ihm ja an, das ist er garantiert nicht. Aber auch er war abgetaucht. Es gibt jetzt ein World Government Council, hast du sicherlich auch schon mitbekommen, in Dubai. Und ja, und da nimmt sich Klaus Schwab Dubai als Vorbild. World Government Council, wo kommt das eigentlich her? Ja, ist natürlich nichts Demokratisches. Ja, das sind die Leute, die jetzt allen Ernstes glauben, sie könnten die Welt regieren. Auch Ernst ist genau der gleichen Meinung wie Wolfgang Wodak und wie wir alle inzwischen, auch die ausländischen Wissenschaftler und Geopolitiker und alle, die wir gehört haben. Wir müssen uns entkoppeln von diesem globalen System. Wir müssen unsere eigenen regionalen Systeme aufbauen, um dieser Sklavengesellschaft, so hat Ernst das bezeichnet, zu entgehen. Zurzeit spielt uns diese Entwicklung in die Hände. Er hat eine Szene, er war auf Korsika im Urlaub und er hat da geschildert, wie da massivste Unruhen stattfanden. 300.000 Leute waren da, glaube ich, auf der Straße. Es wäre verglichen mit Berlin, wären das so von der Einwohnerzahl her 2 oder 3 Millionen Leute. Also da ist richtig was passiert. Die wollen unabhängig werden. Und das Erstaunliche ist, dass die Franzosen das wohl dabei sind zuzulassen, aber nur aus einem Grund, weil sie glauben, ist sowieso egal, ob wir hier noch nationale oder unabhängige Teile in der Bevölkerung haben. Unabhängig ist keiner mehr, weil wir werden denen ja mit Hilfe unseres digitalen Währungssystems, werden wir sie an die Kandare nehmen. Jo. Die reichsten Leute dieser Welt kontrollieren inzwischen auf jeden Fall die Medizin. Beispielhaft hat er darauf hingewiesen, dass die Bloomberg School of Medicine existiert oder Harvard, die T.H. Chan, das ist auch ein superreicher School of Medicine. Auf diese Weise wird alles kontrolliert. Regionale Kryptowährung hat er auch angesprochen. Man sollte das sich nochmal genauer angucken, denn so wie alles hat auch die Digitalisierung zwei Seiten, da gibt es auch eine positive Seite und er sagt, da könnte man mal gucken, damit kann man nämlich diesen digitalen Währung, wie sie da nach diesem Social Credit System vorgesehen ist, entgehen.
Muss ich nachfragen, hast du regional oder reden wir von dezentral? Das sind dann ganz zwei Paar Schuhe.
Nee, er hat gesagt regional, aber ich habe es auch noch nicht genauer angeguckt.
Weil mich ein möglicher Ansatz wäre eine dezentrale Währung, wo der Staat nicht kontrollieren kann. Das ist, aber anyway, das ist interessant, muss man beobachten.
Ja, wir haben zwischendrin, als es dann auch immer mehr
Gesundheit.
als es dann immer mehr um auch so Sachen wie digital heißt ja auch 5G, da hatte ich ein paar Tage vorher einen Vortrag gehört von jemandem, von einem Wissenschaftler, der sich da sehr gut auskennt und der hat gesagt, also wir haben übrigens auch ein Interview gemacht, das muss noch veröffentlicht werden mit einem hoch angesehenen Professor, Professor Hecht ist das aus Berlin, war schon in der ehemaligen DDR eine richtig große Nummer. Der Mann ist 98 Jahre bombenfit. Der hat uns in dem Interview, was vielleicht jetzt in den nächsten Tagen dann auch endlich veröffentlicht wird, hat er uns detailliert geschildert, dass eigentlich ja in den 90ern, als die Cellphones, als der Mobilfunk aufkam, damals große Besorgnis nicht nur in der deutschen, sondern überall auf der Welt Bevölkerung herrschte. Übrigens auch in der Schweiz. Und da hat sich das bis heute gehalten. Da gibt es noch das Bewusstsein, dass das, was wir hier als Mobilfunk betreiben, hochgefährlich sein kann. Es sind Radiowellen, Mikrowellen, die auf jeden Fall gefährlich sind, alles durcheinander bringen, was da als Radiowellen, Mikrowellen auf der Welt unterwegs ist. Auffällig sei gewesen, dass als die Russen, die da über mehr Erfahrung verfügen, weil sie nämlich zuerst im Weltall gewesen sind, als die Russen ihre Leute hochgeschickt haben, sie gemerkt haben, dass das, was da oben nicht vorhanden ist, die Taktung des Menschen mit den Erdmikrowellen, dass das da oben fehlt. Und da haben die Russen als allererste gesehen, dass wenn wir hier unten auf der Erde mit Mikrowellen, also mit Mobilfunk agieren, dass man da doch sehr viel vorsichtiger sein muss, als es uns weiß gemacht wird. Der Professor Hecht hat dann, ich glaube 2000 oder so, nochmal den Auftrag bekommen, das genauer zu untersuchen. Er konnte auf über 1000 Studien zurückgreifen, die klar belegt haben, übrigens seit den 30er Jahren schon, belegt haben, dass diese Funkwellen extrem gefährlich sind. Teilweise, haben wir gelernt, haben sie genau den gleichen Effekt wie das Spike-Protein. Wenn du das noch kombinierst, dann ergänzt sich das gegenseitig. Also da wird noch mehr zu kommen. Diese Studien übrigens sind dann sofort in der Versenkung verschwunden.
Nein, das kann nicht sein.
In Deutschland, ja, ne, wie immer, seitdem ist in Deutschland keine Kritik mehr vorhanden.
Es gibt ja einen Experten bei 5G, ich kann den nachschauen, das heißt der Ulrich Weiner, der ist sehr guter Experte bei diesen, seit 20 Jahren hat er schon Probleme mit diesen Wellen, der kann nur noch mit dem Schutzanzug unterwegs sein, sonst geht es nicht, der wohnt schon 20 Jahre im Walde. Und eigentlich streng genommen müsste man jeden Menschen ja gleich berücksichtigen, wenn man schon von diesen Minderheiten redet. Es ist halt die große Frage, ja, wieso wird das nicht gemacht? Und das ist ja klar, das geht nur ums Geld.
Ja. Ja, und Ernst hat dann noch angesprochen, weil eigentlich ist ja die normale Reaktion von Leuten, die glauben, dass ihre Rechte verletzt werden und noch dazu in dreister, krasser Weise verletzt werden, diejenigen, dass sie sagen, hey Mann, du musst da mal eine Strafanzeige machen. Nicht in Deutschland. Brauchst du nicht zu machen. Der Staatsanwalt, der in diesen Dingen ermittelt, wird entweder sofort seinen Job verlieren oder ein Kommando kriegen, du hörst jetzt auf zu ermitteln. Ich weiß es aus allererster Quelle, was da los ist, wenn da jemand seinen Job macht. Ich will es nicht vertiefen, weil es würde ja wieder jemanden enttarnen. Die Justiz ist auch nach Ernsts Meinung weltweit komplett außer Kraft gesetzt. Wir wissen, das ist nicht ganz so. In den USA geht noch was in einigen Stellen und da werde ich mich demnächst auch selber nochmal drum kümmern, zusammen mit den Kollegen dort. Und in Indien, da geht auch noch sogar sehr viel. Griechenland müsste eigentlich dem Druck der Straße nachgeben, hat er gesagt, denn da passiert sehr viel demomäßig. Wolfgang Wodak hat sich zugeschaltet und hat dann erklärt, dass Griechenland ist ja sozusagen das erste, das war der erste Ausverkauf eines europäischen Landes. Ne? Die Chinesen haben da alles Mögliche an Häfen und an Flughäfen gekauft, als die Griechen platt gemacht wurden von der sogenannten Troika, EU. Ne? Im März, sagt Wolfgang, im März 2020 sind alle Fischfarmen gekauft worden von einem Konglomerat, das angeführt wird von, man ahnt es schon, der Bill und Melinda Gates Foundation. Alle Fischfarmen. Die Lachse werden da alle gespritzt mit Rinderwachstumshormonen. Das wird dann als Therapie bezeichnet, damit da niemand auf die Idee kommt, dass das vielleicht Gentechnik sein kann. Ja, es ist sehr böse, aber die Menschen merken schon was. Ne? Die werden, und es wird da in Griechenland auch in der Landwirtschaft, wird alles weggespritzt mit Glyphosat. Also das ist das tollste Bayer-Monsanto-Produkt. Bayer, wir erinnern uns, Bayer ist ja eine der Firmen, die aus der IG Farben übrig geblieben sind, die im Dritten Reich eine sehr unrühmliche Rolle gespielt haben. Jetzt ist der Boden überwiegend verseucht. Die Halbwertszeit, innerhalb derer das Ganze zu allen möglichen Krebsen führt, die hält lange an. Auch Ernst, nochmal hat er darauf hingewiesen, wir müssen regionale Strukturen aufbauen. Der Mittelstand muss aufstehen, nur so und abkoppeln von diesem Kram. Wir brauchen das alles nicht. Wolfgang sagt, ja, mach mal so, denk mal an Strukturen bis zu 10.000 Menschen, die dann untereinander wiederum vernetzt sind. So funktioniert Demokratie wirklich. Das ist Basisdemokratie. Es gibt immer mehr Demos gegen die Massentierhaltung. Gleichzeitig, das ist wieder so ein Irrsinn, da siehst du mal, die verdienen immer auf beiden Seiten, sind auf beiden Seiten tätig, weil sie auch den Widerstand kontrollieren wollen. Deswegen die Angriffe auf zum Beispiel die politische Partei, die Basis. Deswegen haben wir da eben teilweise Leute drunter, die scheinbar merkwürdige Sachen machen. Also auch hier, die Leute, die gegen die Massentierhaltung protestieren, werden gefördert von genau den Leuten, die künstliches Fleisch zur Verfügung stellen wollen. Tyson Foods in den USA. Ja, immer das gleiche Spiel. Ne?
Der Supersteak im 3D-Drucker, ich freue mich schon.
Ja, genau. So, als nächsten Gast hätten wir passend dazu Martin Armstrong gehabt, ein sehr bekannter amerikanischer Wirtschaftsmensch, der, mit dem ich vorher lange gesprochen habe, weil wir müssen ja manchmal vorher mit den Leuten sprechen, um zu sehen, können wir den nehmen, ist er nicht, ist er mehr als nur schlau, kommt er auch gut rüber, kann er sich artikulieren, das kann der. Der ist wegen eines Fehlers, ich glaube, seine Version von Corvin hat AM und PM verwechselt. Und darum war er leider nicht rechtzeitig da. Er wird aber dann, glaube ich, nächste Woche zu uns kommen. Der hat unfassbar spannende Geschichten zu erzählen. Er war 7 Jahre eingeknastet, allerdings nur wegen Civil Contempt. Wir würden das als beugehaft bezeichnen, weil unter der Clinton-Regierung ist eben untergejubelt worden, er habe 1 Milliarde Dollar veruntreut, dann sind daraus 10 Milliarden gemacht worden. Es war ein ehemaliger Geschäftspartner von ihm, der inzwischen, so wie viele andere in seinem Umfeld, plötzlich und unerwartet, also jetzt nicht durch Impfung, sondern anderweitig verstorben ist. 7 Jahre wegen saß er in Beugehaft, weil die Clinton-Regierung wollte, dass er die Informationen, die er über Russland hat, benutzt, um der Clinton-Regierung dabei zu helfen, die Russen an die Wand zu nageln. Also zu framen, würde man heute sagen. Hat er nicht gemacht, da saß er 7 Jahre in Beugehaft. Aber was er uns zu erzählen hat, wird er uns noch erzählen. Es ist dann eingesprungen, statt Martin Armstrong, der Kollege Wilfried Schmitz, der einen sehr interessanten Fall hat. Und zwar, der wird von einer Reihe von Kollegen bearbeitet. Es geht um 2 hochrangige Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr, die Wehrbeschwerde gegen die Aufnahme der Covid-Impfungen in das Basisimpfschema der Bundeswehr eingelegt haben. Die beiden Offiziere befürchten, dass sie sich gegen ihren Willen gegen Corona impfen lassen müssen und wollen das mit allen juristischen Mitteln verhindern. Ziel ist es in diesem Wehrbeschwerdeverfahren eine gerichtliche Beweisaufnahme, um Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe anzustoßen. Wenn dann Leute wie Professor Susharit Bhakti und andere gehört werden, dann könnte da richtig, richtig was abgehen. Das muss man sehen, ob das passiert. Diese beiden Fälle sind beim höchsten deutschen Verwaltungsgericht, beim Bundesverwaltungsgericht anhängig. Das hat 2021 angefangen. Das sind 2 Oberstleutnante, die da betroffen sind, der Luftwaffe. Es sind aber insgesamt wohl noch ein paar mehr betroffen. Eigentlich geht es um die gesamte Bundeswehr, denn das hat natürlich Signalwirkung auf alles. Es geht um einen Angriff auf die Entscheidungsfreiheit. Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Das haben wir alles schon im Zuge der Diskussion der sogenannten Impfpflicht gehört. 17a Soldatengesetz ist da insbesondere im Zentrum. Danach muss der Soldat alles tun, um seine Gesundheit zu erhalten. Ja, und hier tut er ja das Gegenteil, wenn er sich diesen Experimenten unterzieht. Da sind noch ein paar andere Kollegen beteiligt, zum Beispiel Beate Barner, zum Beispiel aber auch Professor Dr. Martin Schwab. Eigentlich sollte die mündliche Verhandlung genau an dem vorangegangenen 1.4. stattfinden, ist aber aufgehoben worden, weil wohl einer der Richter krank geworden ist. Natürlich, die Argumente kennen wir alle. Es sind keine Impfstoffe, es sind genetische Eingriffe. Das wird das Virus nicht bekämpft, beziehungsweise es wird gar keine Immunität herbeigeführt. Also das muss doch eigentlich jedem Idioten einleuchten. Ne? Impfstoffe sind Arzneimittel, die zu einer Immunisierung, und zwar gleich doppelt, einmal man selbst wird immun gegen die Krankheit und dann diese sterile Immunität bedeutet, dass man auch andere nicht mehr anstecken kann. Aber selbst die Hersteller selbst sagen, nee, das geht nun mal leider nicht. Aber wir können schwere Krankheitsverläufe verhindern. Wir werden beim nächsten Mal ein Video spielen, in dem man sieht, wie dreist diese Lüge erfunden wurde. Da ist Fauci, der immer wieder sagt, 100% wirksam, dann 95%. Dann
immer weniger.
Immer weniger, weniger. Bis, eigentlich gar nicht, sondern wir brauchen Booster. Ach nee, eigentlich reicht auch das nicht. Also, da müssen wir dringend, bevor wir dann also unsere Closing Arguments in dem Grand Jury Proceeding machen, dann müssen wir dringend nochmal Professor Desmet dazu hören. Ja, vier hochrangige Soldaten vertreten auf der anderen Seite die Bundesregierung. Eigentlich, wie gesagt, sollte das Ganze am 1.4. verhandelt werden, aber jetzt wird es wohl am 2.5. verhandelt. Wilfried hat darauf hingewiesen, dass eigentlich alle pro bono arbeiten, nur er kriegt Geld, weil Rechtsschutzversicherung. Aber eine Rechtsschutzversicherung bezahlt nur einen Anwalt und das reicht natürlich nicht für die Arbeit, die die anderen auch noch machen. Wir müssen das sehen, was dabei rauskommt. Licht am Ende des Tunnels, so kann man sagen, könnte man hier sehen, aber es kann genauso gut passieren, dass sie diesen Termin einfach anberaumt haben, um sofort das Ding dicht zu machen. Ich selbst habe das jetzt in einem anderen Zusammenhang erlebt, da ging es auch wieder um globale Konzerne auf der einen Seite und einen kleinen oder mittleren Unternehmer auf der anderen Seite. Wir hatten zweimal beim BGH gewonnen, wurde zurückverwiesen zur Beweisaufnahme nach Hamburg, ging um Kühne und Nagel in Hamburg. Also meine feste, abgrundtiefe Überzeugung, der Senat durch und durch korrupt, vollständig auf der anderen Seite, macht das dritte Mal den Sack zu, wir gehen wieder hoch zum BGH. Und dann hatten sie die Schnauze voll. Oder jemand hat ein Kommando gegeben, das wissen wir nicht, das ist Spekulation. Aber es ist tatsächlich so, dass du hier in Deutschland schon lange keine funktionierende Justiz mehr hast. Licht am Ende des Tunnels könnte es trotzdem geben, aber wir wissen es nicht. Ich habe dann gesagt, hey, das hier könnte das erste Mal sein, dass aus einem deutschen Rechtsstreit Signalwirkung in die USA rüberreicht. Ist ja sonst immer umgedreht gewesen in diesen Zusammenhängen. Die deutsche Justiz ist noch nie in der Lage gewesen, den Konzernen oder wirtschaftlich oder politisch mächtigen Institutionen Paroli zu bieten. Die Signale kamen immer aus den USA, weil die eben eine Class Action haben zum Beispiel, weil die ein funktionierendes Beweisrecht haben, weil die Strafschadensersatz haben, was es hier nicht gibt. Und da hatte ich vor einiger Zeit schon mal eine Entscheidung des amerikanischen Supreme Court gesehen, die heißt Korematsu gegen United States, ist glaube ich aus 1944 und das war unmittelbar nach Kriegseintritt der Amerikaner. Da ging es um die Frage, ist es zulässig, dass die Regierung japanischstämmige Amerikaner vom Militärdienst ausschließt. Es sind dann ja Japaner interniert worden, ne? Da gab es so eine Art Konzentrationslager für die. Aber hier ging es damals nur um die Frage, ist das zulässig? Darf die Regierung sowas machen? Und damals gab es nur einen einzigen Richter, Jackson, der gesagt hat, nein, das ist nicht zulässig. Alle anderen haben gesagt, wie? Also wir können doch nicht der Regierung ins Handwerk pfuschen, wenn es um die Verteidigung geht. Das ist doch das Wichtigste überhaupt, National Security. Ja, und so ähnlich stellt sich ja auch hier die Lage dar. Dürfen wir dazwischen funken, wenn zur Aufrechterhaltung der Kampfkraft der Bundeswehr Impfungen angeordnet werden? Es ist ja das Gegenteil der Fall. Nach allem, was wir inzwischen wissen, müssen wir davon ausgehen, dass es sich um einen Fall von Wehrkraftzersetzung handelt, weil die Kampfkraft der Bundeswehr massiv zerstört wird. Denn genetisch sind deutsche Soldaten nicht anders aufgebaut als amerikanische. Und was da passiert ist, das haben wir ja inzwischen von mehreren Leuten gehört. Also eine Katastrophe. Ja, also es könnte sich durchaus dieses Mal in die andere Richtung auswirken. Wir haben danach Dr. Sherry Tenpenny aus Ohio gehört. Osteopathische Ärztin, die ist außerdem eine zertifizierte integrative Medizinerin und Gründerin des Tenpenny Integrative Medical Center. Mit der habe ich auch schon andere Interviews geführt. Sie hat mich mal interviewt auf ihrem Kram in Ohio. Sie berichtet von ungefähr 40 verschiedenen Mechanismen von Vaccine-Schäden, wie die angeblichen Impfungen nicht nur den Menschen, der die Injektion erhält, krank machen und sogar töten, von anaphylaktischem Schock bis über Bluthochdruck, über neurologische Schäden, explodierende Krebsraten, Autoimmun-Diseases und so weiter. Das alles hat sie uns nochmal geschildert. Cancer explodes und der da wo Leute, wo der Krebs bis dahin in Remission war, also unter in Schach gehalten wurde, ist das Immunsystem, wenn es so runtergefahren wird, wie das hier durch die sogenannten Impfungen passiert, nicht mehr in der Lage, was zu tun. Dadurch kommt es zu diesen Explosions, das Spike-Protein löst das aus und löst und sorgt dafür, dass das Immunsystem kaputt gehauen wird. Die verschiedenen Krebsarten, die sie da beschrieben hat, die will ich hier nicht wiederholen, inzwischen wohl am meisten auftretende Tod nach Impfung, den findet man unter den Jüngeren, und zwar sehr häufig in den ersten beiden Wochen nach Impfung. Genau das ist der Grund, warum diese Leute als ungeimpft gelten, ne? In den ersten zwei Wochen gilt's als ungeimpft. Kategorie 1 ist der akute Tod innerhalb von zwei Wochen, unvaccinated. Kategorie 2, Blood Clotting, Cardiac Damage, Close-up auf Microcirculation im Herzmuskel, also Myokarditis und ähnliches, Rollo, also diese Gelddrosselformationen im Blut, Massive Cardiovascular Damage und so weiter und so weiter. Infertility, Genetic Gene Mutations, Chemical Poisoning und so weiter. Sie hat in aller Deutlichkeit gesagt, und der nächste Gast, den wir hatten, Florian Schilling, hat es bestätigt, wir haben im Moment noch keine Gegenmittel. Noch geht nichts. Wir hoffen darauf, dass es welche geben wird. Aber im Moment geht nichts. Blutwäsche kann man versuchen, die Genveränderung mit erwischt wird, ist sehr, sehr fraglich. Sie sagt wohl eher nicht. In Kombination mit den 5G-Radiosignalen, die vorhin schon angesprochen worden sind, wird wahrscheinlich noch viel mehr passieren. Es gibt insgesamt, sagt sie, mehr als 40 unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese sogenannten Impfungen töten und zu Gesundheitsschäden führen. Benefits, weil man muss ja immer so eine Vor- und Nachteilsabwägung machen. Gibt es irgendwelche Benefits? Zero, sagt sie. Zero. Bis zu 50% der geimpften Kinder, haben Myokarditis. Auch wenn du es nicht immer sofort merkst, haben Myokarditis. 50%. Die sollten besser nicht mehr angestrengt Fußball spielen oder so. Auch wenn sie also asymptomatisch sind, weil du merkst es ja nicht, wenn du Myokarditis hast, aber dein Herzmuskel ist beschädigt und du merkst es dann in dem Moment, wo du dich eben körperlich sehr anstrengst. Das ist ja der Grund, warum gerade diese jüngeren Leute auf den Fußballplätzen umfallen wie die Fliesen oder die Fliegen oder wie diese, waren das jetzt 15 Tennisspieler, die da irgendwo ihr Spiel
zu Ende in Frankreich, glaube ich, wurden.
Ja, genau. Das ist kein Impfstoff, es zerstört irgendein Toll-like Regulator, Rezeptor, da habe ich nicht nachgeguckt, was das genau ist. Das ist erst in den 90ern entdeckt worden, eine brandneue Technologie. 10 von diesen Toll-like Receptors gibt es. Und wenn man 4, 7 und 8 kaputt macht, dann hat man ein riesiges Problem mit dem Immunsystem. Es gibt natürlich Möglichkeiten, mit dem Virus, dessen Existenz keiner bestreitet, aber mit dem Virus fertig zu werden, Vitamin C und D. Ja, aber viele der alternativen Heilmethoden sind ja in den USA und anderen Ländern verboten worden. Australien, teilweise $3.000 Strafe, wenn du als Arzt eine andere Heilmethode anwendest. Eine, die sicher ist und eine, die wirksam ist, im Gegensatz zu dem, was wir hier haben. Sie ist nochmal aufs Detoxen zu sprechen gekommen. Sie sagt, kann man eigentlich im Moment seriöserweise nicht sagen, dass es da irgendwas gibt. Manche der Metalle kriegst du vielleicht wieder aus dem Körper raus, die sich in den Vials befinden. Aber die genetischen Veränderungen, wie man die rückgängig macht, da wüsste man noch gar nichts. Die sind designed, um die Gene zu verändern. Das sei im Moment jedenfalls als irreversibel anzusehen. Man kann natürlich, indem man, ja ganz normal, ne, indem man gesund lebt, das vernünftige Essen zu sich nimmt, sich bewegt und so, kardiovaskular sich versucht fit zu halten, da kann man was machen, aber die DNA-Veränderungen, da sagt sie, wie kriegt man die Nanopartikel wieder raus, das weiß man alles nicht. Wir brauchen Geld, wir brauchen sehr viel Geld, um in diese Richtung zu forschen. Wahrscheinlich werden wir dazu diese von mir schon mehrfach angesprochenen Class Actions in den USA benötigen, um die Konzerne, die uns erstens beklaut und zweitens krank gemacht haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Das wird die dann alle auseinandernehmen. Dann hat man vielleicht die Möglichkeiten, die Forschung zu betreiben, die man betreiben muss, um die Menschen wieder halbwegs auf die Beine zu stellen. Ja. 5G hat sie auch nochmal angesprochen. Jetzt wird ja in China schon mit 6G gearbeitet. Ja, aber es gibt da im Moment jedenfalls nichts, was man seriöserweise als Gegenmittel empfehlen kann. Wir haben so dann uns mit Florian Schilling unterhalten. Florian Schilling ist ein Mediziner, Heilpraktiker und wissenschaftlicher Autor. 2001 bis 2003 hat er seine vorklinische Medizin, sein vorklinisches Medizinstudium an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität in München, durchgezogen. Dann die Heilpraktiker-Ausbildung ZFN München 2006 bis 2017, Tätigkeit in eigener Praxis, Schwerpunkte Onkologie, Neuroinflammation 2018 bis 2019, war Project Manager in Bumrum Grad International Hospital Bangkok, Ende 2019 in Deutschland wieder wissenschaftlicher Leiter bei der Firma Mitocare. Seine Website lautet Florian Schilling Science und dann .org. Ja, er hat sich quasi im direkten Anschluss an Sherry Tenpenny zu den Langzeitschäden im Immunsystem Geimpfter geäußert, die immer deutlicher werden. Wichtige Teile der Abwehr fallen aus. Der Schutz vor neuen Infektionen und Krebs leidet erheblich. Im Grunde hat er das nochmal vertieft, was Sherry Tenpenny vorher erzählt hat. Höhere Infektionskrankheit und Krebsraten bei Geimpften deuten bereits jetzt an, welche Probleme uns in Zukunft bevorstehen. Und er hat den aktuellen Erkenntnisstand zu V-AIDS, also Vaccine-Induced Autoimmune Deficiency Syndrome, erklärt. Das ist ja jetzt offensichtlich, jedenfalls für die Leute, die sich mit der Materie jetzt öfter mal beschäftigt haben, wir haben das im Ausschuss getan, dass das insbesondere diese sogenannten Impfungen das Immunsystem abschaltet. Also spätestens nach der dritten sogenannten Impfung hat man wahrscheinlich nur noch 30% des ursprünglichen Immunsystems und das kriegst du auch nicht mehr hin. Wichtige Aspekte sind Funktionsverlust der Killerzellen, Abschalten des Interferonsystems, funktionale Erschöpfung der Helferzellen, genetische Umprogrammierung der Abwehrzellen. Ja, er hat Deutsch geredet, da ist er. Hat sich auch kurz zur Situation in Thailand geäußert, da haben wir widersprüchliche Meldungen gehabt. Wir hatten mal den Dr. Thomas Lee bei uns, ziemlich am Anfang, der die Hälfte seiner Zeit, glaube ich, in Thailand in einigen privaten Kliniken arbeitet und der sagt, es ist alles entspannt hier. Zwischendrin war es aber gar nicht mehr entspannt, sondern mindestens so schlimm wie in Deutschland oder schlimmer. Er sagt, Florian Schilling sagt, die Situation in Thailand sei jetzt derzeit jedenfalls wieder entspannter. Alle Maßnahmen seien weg. Da gibt es auch einen anderen in Anführungsstrichen Impfstoff, weil das sind ja alles keine wirklichen Impfstoffe. Sinovac wurde am Anfang gut in Thailand gut toleriert, im Gegensatz zu Pfizer, wo es sofort massive Krankheitsausfälle gegeben hat. Langfristig jedenfalls führt diese Immunsuppression, das ist ja das, was die Impfstoffe in allererster Linie auslösen, auch wenn du erstmal gar nichts merkst. Du merkst ja nicht, wenn dein Immunsystem abgeschaltet ist. Das merkst du erst, wenn es nicht mehr reagiert, weil eigentlich müsste es reagieren, um irgendeine Infektion abzuschießen. Jedenfalls langfristig wird das massiv uns auf die Füße fallen, hat er erklärt. Wir haben dann haben wir neue Autoimmunreaktionen, also der Körper wendet sich gegen sich selbst. Eingefangen, was kann man da machen? Die Medizin ist hilflos, die hat sowas noch nicht gesehen. Thailand ist eine Militärdiktatur, insofern weiß man auch nicht genau, ob die Meldungen, die man jetzt hört, von wegen ist alles wieder gut oder jetzt gibt es keine Maßnahmen mehr, ob das alles so stimmt. Ja, jedenfalls auch da hat es eine für Unsummen an Geld eine massive Impfkampagne gegeben. Der Mobilfunk, auf den ist auch er zu sprechen gekommen, ist gefährlich. V-Aids nochmal. Man hat keine akuten Symptome, aber in Zukunft passiert da was, irgendwann. Deutschland hat, sagt er sogar, hat Speziallabore, die solche Untersuchungen durchziehen können, betreffend das erschöpfte Immunsystem zum Beispiel. Aber es wird eben nichts getan. Man könnte was machen, aber man tut nichts. Man tut nichts. Die gezielte Immunsuppression, wie sie hier stattfindet, durch die sogenannten Impfstoffe, das ist ja was, was auch in der Medizin, in der Schulmedizin, muss man sagen, benutzt wird. Ne? Also bei der Behandlung von Krebs, da schaltest du das Immunsystem auch aus, zumindest zum Teil, mit beispielsweise Chemotherapie oder mit Bestrahlung oder so. Ne? Also mit Chemotherapie in allererster Linie. Das führt dann ja auch zu ziemlich bösen Nebenwirkungen. So böse, dass manche Leute sagen, das mache ich nicht, weil da muss es was anderes geben, als dass ich meinen Körper hier bombardiere. Jedenfalls hat er auch beschrieben, was wir jetzt sehen, sieht man eigentlich nur bei der Behandlung von Krebspatienten. Was wir jetzt nach Impfung sehen, sieht man eigentlich nur bei der Behandlung von Krebspatienten. Es gibt eine totale Erschöpfung, die schon bei vielen Leuten nach der ersten Impfung, häufig das Immunsystem, häufig aber nach der zweiten Impfung auch eintritt. Nach der dritten ist sowieso Schluss, sagt er, bei Menschen, die Glück haben. Da ist das basale Immunsystem nach vielleicht 12 Wochen wieder zurück, aber nicht vollständig. Aber es gibt auch Fälle, wo noch nach einem Dreivierteljahr gar nichts geht, wo überhaupt nichts mehr hinzukriegen ist. Es kann auch viel länger dauern, aber er sagt, ein Dreivierteljahr ist die längste Messstrecke, die wir für die Spike-Auswirkungen im Körper bisher hatten. Die genetische Umprogrammierung wird zurzeit nicht rückgängig zu machen sein, sagt er. Ja, das war alles nicht so schön, was er uns da geschildert hat. Wir haben dann, das wollen wir euch mal ersparen, weil sonst wird einem nur schlecht. Wir haben dann, aber jetzt wird einem sowieso wieder schlecht, wir haben dann jemanden nochmal live vor Ort gehabt. Das ist eine Dänin, die hatte Viviane besucht, die nach Impfung mit BioNTech/Pfizer schwere Schäden hatte. Da haben wir vorher einen Film eingespielt, den Robert von Ove Media gemacht hatte. Da war sie noch in Dänemark zu sehen, 38-jährige Frau, die sich ihr Leben lang immer um andere gekümmert hat. Also man fragt sich immer, warum trifft es solche? Ne? Aber nun ja, um andere und um Tiere gekümmert hat. Also da ist einigen von uns sehr schummrig geworden, als wir ihre Geschichte gehört haben. Sie hat nämlich diese, wie nennt man das, diese elektromagnetische Überempfindlichkeit, die hat sie davongetragen. Sie kann also, sie wird sozusagen durch irgendwelche elektromagnetischen Strahlen, durch ein Handy oder irgendetwas Elektrisches, was in ihrer Nähe ist, wird bei ihr alles durcheinander gerührt. Sie sagt, ich habe das Gefühl, das ist auf der linken Seite. Sie hatte in dem Film, hatte sie auch irgendwie, ich habe erst gedacht, sie ist Muslimin oder sowas, weil die hatte so ein Kopftuch auf. Aber sie hatte irgendwas an, was sie ein bisschen abgeschirmt hat. Wir haben danach auch viele Zuschriften gekriegt von Medizinern, die meinen, ihr helfen zu können. Wir werden sie auch mit ihr in Verbindung setzen. Sie sagt, also es wurde immer schlimmer. Ihre ganze Haut hat sich wie verbrannt angefühlt, war aber nicht verbrannt, hat sich aber so angefühlt. Sie konnte nicht mehr schlafen, war aber auch nicht müde. Sie sagt, offiziell ist der Weltrekord für Leute, die ohne Schlaf auskommen können, 11 Tage gewesen. Sie hat aber 14 Tage nicht geschlafen.
Boah.
Ja, ziemlich, ziemlich böse. Zwischendrin kamen mir immer wieder die Tränen. Es war ganz schön schwer, das Interview aufrechtzuerhalten. Sie sagt, ich habe gefragt, warum hast du es denn gemacht? Ja, sagt sie, sie weiß es auch nicht mehr. Sie hat es eigentlich gar nicht vor, aber es scheint wohl irgendwie auch eine Folge der Dauerberieselung zu sein und seid solidarisch und so weiter. Sagt sie, es ist so schlimm, weil ich habe eigentlich immer nur allen Leuten helfen wollen, hat dann die Geschichte erzählt, als Kind hat ihr Vater wohl einen Aal gefangen, den wollte er töten, hat sie gesagt, nein, das geht nicht. So ein Tier hat genau das Recht, wie wir auch zu leben. Und dann hat sie den Aal wieder in den Fluss geworfen. Und ausgerechnet so eine Frau erwischt es dann. Also 14
Krass.
Tage ohne Schlaf, wenn der offizielle Weltrekord bei 11 liegt, Sie sagt, ich habe das Gefühl, dass ich kein normaler Mensch mehr bin, sondern dass bei mir irgendwas verändert ist. Die Seiten oder die Nebeneffekte, die sie bekommen hat, das sind nicht nur körperliche gewesen, auch die Emotionen seien zeitweise weg gewesen, kein Hunger, kein Durstgefühl mehr, Körpertemperaturregelung war auch weg. Ja, also ziemlich böse. Ich habe mich danach noch, ich bin ja kurz weggegangen, habe mich danach noch ein bisschen mit ihr unterhalten, um dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute mit ihr in Kontakt kommen. Unter anderem auch der Wissenschaftler, der sich hier nicht nur Professor, der Professor aus Berlin, sondern auch der andere Wissenschaftler, von dem ich vorhin gesprochen habe, Leute, die als Biologen und dann auch noch sich mit Mikrowellenstrahlung oder Radiostrahlung auskennen, die müssen sich darum kümmern. Ja, dann haben wir noch Willem Engel als Überraschungsgast gehabt. Willem Engel ist der holländische Aktivist und ehemalige, ich glaube, was war er, Mikrobiologe oder sowas, der dann Tanzlehrer geworden ist. Der ist wohl für 30 Tage eingeknastet worden, weil er zur Gewalt aufgerufen hat oder gerufen haben soll, hat er natürlich nicht. Aber es war ganz offensichtlich, dass die Aktion, die gegen ihn gerichtet war, in etwa dem gleichen Zweck diente, wie die Aktion damals gegen die beiden Weimarer Richter, ihre Sachverständigen, die Freundin von oder Bekannte von einem der Richter und so weiter. Es dient dazu, nicht diese Leute einzuschüchtern, weil man die nicht einschüchtern kann, sondern das Umfeld einzuschüchtern. Das Signal der Einschüchterung soll an alle anderen gehen. So hat er das auch gesehen. Es gab sogar zwei Verhaftungen. Bei der letzten hat dann ein Richter, eine Staatsanwältin mit verfälschten Beweismitteln gearbeitet, hat er uns geschildert. Aber sie haben ihn dann wieder rausgelassen. Eigentlich sollte er sich nicht mehr öffentlich äußern dürfen, hat er gefragt, wie jetzt? Zu gar nichts mehr oder so nur noch zu Corona? Er hat dann einen großen Sieg, so hat er es beschrieben, erzielt, weil endlich, das war dann doch ein Schritt zu weit auf den vielen roten Linien, die schon überschritten worden sind, weil dann doch endlich die Medien und sogar einige Gerichte gesagt haben, das reicht, das geht nun gar nicht mehr. Noch dazu, wo die Staatsanwältin Beweismittel verhindert hat. Die öffentliche Meinung, sagt er, ist leicht verändert worden dadurch. Das ist wohl nach hinten losgegangen, diese Versuche der Einschüchterung. Ja, das war die 99. Sitzung.
Wow. Also das war ziemlich heftig.
Das kann man sagen, das war ziemlich heftig.
Also vor allem die Dänin, wo du da erzählt hast, das klingt ja wie das Ganze, dass sich das Wesen verändert, wie ein Roboter, wo dann plötzlich widerstandsfähig, ich weiß auch nicht, wie man das sehen soll, aber nicht mehr schlafen, kein Hunger, kein Durst. Also das ist ja wirklich nicht mehr normal. Krass.
Ja, das war schwer ertragbar.
Also Wesensveränderungen habe ich oft schon gehört. Einfach rein von dem Charakter, von seiner Art, das lese ich immer wieder, dass das auch im Chat die Leute schreiben, Arbeitskollegen, Familienangehörige, dass das Wesen an und für sich sich verändert, das höre ich immer wieder, kann ich so jetzt nicht beweisen, weil ich hier mit fast niemandem zu tun habe, der gespritzt ist, aber hört man halt immer wieder. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, da kommt noch sehr viel, wenn man den beiden Meinungen, die wir hier von Florian Schilling einerseits und Dr. Sherry Tenpenny andererseits gehört haben, folgt. Das sind ja nicht die einzigen, die das so sehen. Wir alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir viel schneller, viel deutlicher sehen, was los ist. Aber da haben wir erstens unterschätzt die Wirkung der Massenpropaganda. Es wird ja alles ignoriert. Ja. Teile davon, Teile der Realität werden aber dann durch die Berichte aus der Armee doch öffentlich gemacht und sind dann eben nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Aber zweitens ist es wohl so, dass die das Teuflische dessen, was hier passiert, ist die Planung. Die Planung ist so, das haben wir an den Experimenten gesehen, die mit unterschiedlicher Dosierung, ne, how bad is my batch, die mit unterschiedlicher Dosierung wurde da ja rumexperimentiert, um möglichst genau festzustellen, die Sache mit dem Frosch im Kochtopf, wie viele Tote nimmt die Bevölkerung hin, bevor sie aufsteht. Und bisher, muss man sagen, hat deren Dosierung so gut geklappt, dass selbst sehr viele Tote, die wir inzwischen sehen, nicht dazu geführt hat, dass ein großer Teil der Bevölkerung aufsteht. Das sind immer noch die 20-30% mehr in den USA. Sherry Tenpenny hat es nochmal bestätigt, so habe ich das auch wahrgenommen immer, mindestens 40, wahrscheinlich eher 50% wehren sich inzwischen und sind dagegen. Und das Gute ist, dass sie alle bewaffnet sind. Hätte ich so früher auch nicht gesagt, aber inzwischen sehe ich das so.
Ja, es gibt immer mehr Leute, die sagen, hey, ich muss mich irgendwie sorgen, wenn es um mein eigenes Wohl geht. Selbstverteidigung ist immer noch erlaubt.
So ist es. Und darum geht's.
Ja, lieber Rainer, wie hast die 100. Sendung vor dir? Das ist Wahnsinn, hättest du dir wahrscheinlich auch nie denken können, dass du plötzlich auf Sendung Nummer 100 kommst. Habt ihr was Spezielles geplant oder was ist da? Kannst du was erzählen?
Ich würde gerne was Spezielles machen, das kann ich aber nicht sagen, weil andere Leute das nicht wollen, dass ich da jetzt schon komme mit der Nummer.
Alles gut.
Aber da gibt es was. Aber auch so haben wir noch genügend Leute. Ich glaube aber, wir werden das, was ich eigentlich bringen will, wir werden das nächsten Donnerstag, nicht Freitag, am weil Donnerstag. Freitag kein Freitag ist,
okay. Da
werden wir das bringen.
Sehr gut. Also wenn nichts inzwischen kommt, können wir das wieder am nächsten Sonntag um 20 Uhr machen, wenn das geht, weil da haben wir doch ein paar Leute. Montag ist ja Spaziergang, darum ist nur Sonntag fast besser. Ja, Rainer, ich kann nur Danke sagen, das Fest der Menschheitsfamilie nicht vergessen. Das müssen wir uns immer wieder visualisieren. Bleib kurz in der Leitung, wir besprechen noch was und dann mache ich noch schnell das Outro und dann sage ich dir schon mal vielen Dank.
Keine Ursache.
Bis dann.
Jo.
Yep. So, das war Rainer. Ich bin natürlich super happy, dass wir jetzt wieder die Zusammenfassung machen konnten. Jetzt schauen noch einige Menschen zu. Ein kleiner Hinweis auf die Ländergruppen, das ist sehr wichtig. Wir haben circa, glaube ich, 42 Länder schon im Telegram, wo ich außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz sammle. Bist du dort wohnhaft außerhalb diesen Gebieten oder bist du sehr gut vernetzt, dann bitte melde dich doch auf bitel.tv. Da gibt es ein Formular, kannst du ausfüllen und dann nehmen wir dich in die Ländergruppe hinein. So, dann den Telegram-Kanal bitte abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Kann ich jedem empfehlen, Telegram runterladen. Ist ein tolles Chat-System, BitelTV. Und dann habt ihr Kanal und werdet immer benachrichtigt, wenn ich live bin. Das wollte ich auch noch machen. Ostersonntag schreibt gerade jemand abends, das werde ich mit Rainer noch besprechen, ob das geht. Aber ja, wir müssen das gucken, wenn es... Heutzutage ist ja alles ein bisschen speziell, vielleicht machen wir wirklich eine Ostersendung. Lassen wir uns mal überraschen. So, also, dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Interesse. Versucht das auch zu teilen, dieses Video und auch den Podcast. Das Audio wird dann hochgeladen auf unseren Kanal, also BitelTV, dass ihr das dann auch weiterleiten könnt, einfach auch nur zum Hören, dass es nicht zu groß wird, ist auch entsprechend diese Idee. Also, das war's heute dreimal live. Ich bin durch, aber ihr wisst, was jetzt kommt. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wenn der letzte Sonnenstreu übers Land einer folgt, und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und